Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
So, servus gute liebe Community und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres vielgeliebten Herrenspielzimmers. Ich habe mich hier wieder zusammengetroffen mit den zwei besten Mitmoderatoren, die man für ein derartiges Format überhaupt nur haben kann an diesem Freitagabend, und zwar Dennis und Steve. Schönen guten Abend, Jungs.
Hallo. Na, hallo, Christinus.
Was ist deine Lieblingsnuss?
Macadamia auf Deutsch
einfach. Wirklich? Ja. Ist auch super lecker, finde ich auch geil.
Auch dann tatsächlich in schon so irgendeiner Form von Milch oder dann Eis oder so, sondern wirklich
als. Also am allerliebsten habe ich die in so American Cookies mit extra viel Sugar. Okay. Da finde ich die besonders gut.
Ich dachte, gut, aber fairerweise in diesem Kontext findet man nahezu jede Zutat richtig geil, oder so. Da schmeckt ja auch Ingwer mega.
Ey, ich habe letzte Woche hat meine Schwester, die hat 30 Kilo abgenommen in einem halben Jahr jetzt. Die ist richtig dabei mit Sport und allem drum und dran. Und die hat Bananenbrot mitgebracht. Nicht Bananenbrot, die hat einen Apfel. Sie hat jetzt so einen ganz, ich sag mal, feuchten Apfelkuchen mitgebracht. Und weil, wenn Jenny uns normalerweise jetzt was vorbeibringt, dann ist es immer super gesund, aber super lecker. Und wie ich hier den einen Abend sitze und diesen Kuchen esse, denke ich so, boah, der ist so gut, wie kann der so gesund sein? Boah, nächsten Tag gehe ich zu meiner Schwester und meine so, Alter, wie hast du das gemacht? Der ist so lecker. Ich konnte gar nicht aufhören, da ist ja kein Zucker drin. Sie so, wer hat denn gesagt, dass da kein Zucker drin ist?
Ich so, what the fuck, was ist das? Let's go, Alter.
Du hast sonst immer nur Sachen ohne Kalorien.
Voll verarscht.
Ne? Und ich sitze da, da haben wir wahrscheinlich 5000 Kilokalorien Zucker reingeballert.
Aber war geil, sagst du.
Es war geil. Also ich dachte echt, das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe, was zuckerfrei ist.
Na ey, Hauptsache du hattest Spaß, nehme ich an.
Ja.
Ist das wahrscheinlich eine ganz
gute Sache. Ich bereue gar nichts. Ich würde für diesen Kuchen gerade einen Daumen abschneiden, um ehrlich zu sein. Er war so lecker.
Aber, also so wie du das jetzt gerade beschreibst, ist das ja vermutlich auch alleine, wenn du das ganze Ding durch isst, direkt Diabetes Typ 2, ne? Also,
das kann gut sein.
Vielleicht ein bisschen schwierig. Steve, bist du großer Fan von Zucker am heutigen Abend?
Immer.
Eher Zuckerbrot oder eher Peitsche auch bei dir?
Sowohl als auch.
Ich glaube, Steve ist eher Generation Fleischpeitsche.
Okay.
Na ja. Gut, in dem Sinne, liebe Leute, herzlich willkommen eben zum Herrenspielzimmer in der heutigen Ausgabe. Noch vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, machen wir nächste Woche eine Ausgabe? Weil ich bin nächsten Freitag auf jeden Fall nicht da. Oder produziert, wird irgendwas vorproduziert?
Nö, ich denke nicht. Bumsern. Ich habe auch genug mit meinem Hörspiel zu tun.
Gegebenenfalls dann hier eben, ne, dann auch schon den Jahresabschluss gefeiert oder dann euch vielleicht auch schon frohe Weihnachten gewünscht, weil je nachdem, wann ihr das hört, könnte es ja auch bereits schon Weihnachten bei euch sein. Oder zumindest, gut, für jeden ist jetzt mittlerweile fast schon Weihnachten. Insofern, wenn wir jetzt nur ein, zwei Tage weiterdenken, wird es auch nicht besser.
Ist die Frage schon nächste Woche Samstag noch Sauerkraut. Deutsche Onlyfans.
Und Onlyfans hat er auch noch.
Ja.
Und die entsprechenden Content-Sachen musst du ja auch erstmal moderieren, ne? Über die ganzen Feiertage hinweg. Da machst du bestimmt richtig Umsatz auch, oder? Glaubst du, zu Weihnachten und zu Silvester machst du so mit Onlyfans richtig viel mehr Geld als im Rest des Jahres?
Also mehr als nichts, meinst du?
Du machst ja sowieso.
Ich wüsste nicht, wie ich damit Umsatz machen sollte, außer dass ich ein paar mehr Viewer habe und vielleicht ein paar Abos dabei rausspringen, aber.
Ich meine schon ganz grundsätzlich, so Onlyfans-Kreatoren und so weiter, ob die jetzt auch in dieser Zeit signifikant mehr Umsatz machen als zum Beispiel im Rest des Jahres.
Das glaube ich auch, ja klar.
Würde ich mir wahrscheinlich auch vorstellen, aber
das müsste der normalen D2C-E-Commerce-Economy folgen, die müssten mehr Geld machen. Wo du das gerade sagst, habt ihr die Doku gesehen von Bubbly Rob über Fanblast? Und wie das Ex-Knospi, ja, das war ein krasses Ding, oder?
Ja, ich habe nur Zusammenfassung gesehen bei Mitashi.
Wobei, fairerweise, ich glaube, ich habe nur die Hälfte dann gesehen und dann wollte ich wegen Widerlichkeit, habe ich nicht mehr weitergeguckt und habe gedacht, alles klar, nee, jetzt bin ich raus.
Ich musste parallel diese Influencer erstmal googeln, weil ich die gar nicht kannte.
ja, also ich kenne die auch alle nicht, aber also Influencer-Game, insbesondere in Deutschland, aber auch, wobei auch international, Mensch, geht einfach völlig an mir vorbei, Leute. Das ist nicht meine Bubble. Und das, also.
Für mich ist Berufskrankheit, aber.
Okay, gewiss. Möchtest du es kurz für jeden zusammenfassen, der es nicht so richtig begriffen hat in ein paar Worten? Schaffst du das?
Oh, also im Prinzip, dasselbe gab es schon mal über Fire. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus den USA. Das war eine App von Jerul. Der hatte sich überlegt, dass er Leute einfacher mit Influencern connecten möchte. Und dann konntest du darüber, anstelle über Managements, halt Influencer buchen. Und das ging dann einmal so um die Welt. Und das war im Prinzip auch nur eine neue Iteration von so einem anderen Online-Plattform-Ding. Aber das war schon sehr, sehr, sehr scammy. Und dann kommt halt Fanblast um die Ecke und sagt, wir verkaufen jetzt einfach die Möglichkeit, deinem Lieblings-Content-Creator zu schreiben. Und dann kriegst du eine exklusive WhatsApp-Nummer. Und rein logisch gesehen, ne, müsste sich dann eigentlich jeder denken, als würde da jetzt ein Knossi zum Beispiel sitzen und 270 Leuten am Tag schreiben, der könnte ja gar nichts anderes mehr machen, ne? Das ist so rein von der Logik, ja. Das war ja klar, dass der das erstens nicht selber machen wird und zweitens, dass es, wenn er es selber machen würde, im Umfang sehr gering ausfällt. Keine Ahnung, dass der dir dann irgendwie einmal pro Monat schreibt, der dir einen Zweizeiler oder so. Womit kannst du aber richtig Geld machen? Das ist halt mit, ja, also OnlyFans-Light-Content nenne ich das jetzt mal, dass du halt sehr hübsche junge Damen nimmst oder auch wahrscheinlich Typen, das weiß ich jetzt nicht, und die sagen dann, ey, du kannst mir hier schreiben und die ziehen dir dann noch das Geld innerhalb der Gespräche raus, indem die dich dazu zwingen, dass, ja, nicht zwingen, aber dass die dich emotional erpressen, damit du denen Sachen abkaufst. Sowas wie ein Fußbild oder so. Oder ich brauche jetzt mal Geld, weil ich mir die Miete nicht bezahlen kann, schreibt der junge Millionär. Bla 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 bla. Und in der Werbung wurde das halt alles mit False Promises angeboten. Knossi lehnt vehement ab, dass er dafür auch nur ansatzweise verantwortlich ist, weil er schon seit Jahren nicht mehr so viele Prozente an der Firma hält und so weiter und so fort. Und das ganze Konstrukt, was offensichtlich, ich glaube, es war für jeden offensichtlich, dass das Scam sein muss, wie groß der Scam dann ist, das ist dann halt das Besondere an dieser Doku, wie viel Geld damit gemacht werden kann. Ich kann es nur empfehlen, also wer das schon immer mal gucken wollte, und es ist jetzt auch halt nicht der erste Skandal, der aus dieser Knossi-Richtung kommt, aber das ist einfach in Deutschland echt ein beliebter Entertainer, ne? Und der kommt hier wieder weg, ohne dass er dabei irgendwie Ärger bekommt. Mal wieder.
Ob die ganzen anderen Kreatoren, die das ja mit angeboten haben, weil dieses System greift ja schon relativ weit, kann man ja sagen, also das ist ja schon, ich weiß gar nicht, ob man es offiziell Betrug nennen darf, wenn man es rein juristisch betrachten würde, aber ich würde es definitiv Betrug nennen, wo es eben wirklich darum geht, ne, für jeden, der es nicht, also jetzt immer noch nicht so hundertprozentig begriffen haben, sollte man bezahlt selber Geld dafür, dass du eben überhaupt, ne, erstmal irgendwie Zugriff auf eine zusätzliche Handynummer bekommen kannst und diese Handynummer gehört mutmaßlich halt irgendeinem Creator. So, und der versucht dir dann in dieser Story, beziehungsweise das macht dann nicht der Creator selber, sondern das wird dann auch nochmal verwaltet mit Leuten, die dafür sogar explizit geschult sind, auch bestimmte Stories auszupacken, nochmal zusätzlich da die ganze Zeit Geld rauszuziehen, ne? Und da sind aber auch die Creator insofern drin, als dass die natürlich auch regelmäßig Sachen schon aufgezeichnet haben, um so ein bisschen nachweisen zu können, dass es gegebenenfalls halt trotzdem der Creator sein könnte, weil zu der ganzen Masche eben auch dann gehört, den Leuten in diesen Chats weiterhin diese Illusion verkaufen zu können, dass es wirklich sich um diesen Creator handelt und nicht um irgendeinen Heini, der halt da irgendwie nachts um zwei einfach irgendwo anders sitzt und versucht halt diesen Chat irgendwie remote mit euch zu führen. Und das ist halt schon ein sehr, sehr betrügerisches System, das auch sehr, sehr viele Tausende Euro umgesetzt hat, Zehntausende Euro irgendwie auch an Tagen teilweise.
Bis zu 50.000 Euro am Tag.
Ne, so, und das ist halt wirklich mit dann mehreren Kreatoren gelaufen, die da auch maßgeblich mit drinstecken und sich komplett die Taschen voll gemacht haben zu Ungunsten von Leuten, die ja von vorne bis hinten schlicht und ergreifend verarscht wurden und bis in den kompletten persönlichen Ruin reingetrieben. Ne? Also wirklich auch eine Ebene von menschlicher Verachtung, die man da ganz offen dem Thema gegenüber, glaube ich, raustragen kann und sollte, würde ich sogar sagen.
Ja, das ist ja durch AI wird das bestimmt dann die nächste Stufe sein. Ich sehe Knossi schon, wie er sagt, ihr könnt jetzt meine Avatar kaufen. Und der gute AI-Knossi redet mit euch. Den habe ich selber programmiert. Hab in meiner Freizeit gemacht.
Weil irgendwann ist ja auch egal, ne? So, und das, ja. Vielleicht. Also, für alle Leute, die wollen, gibt es dazu eben riesig viele Dokumentationen und Zusammenfassungen und so weiter. Das, aber ja.
Als hätte der Typ nicht schon genug Geld gescheffelt, ey.
Also, du, ist häufig irgendwie die Story von Leuten, die so ein bisschen reich sind oder die schon einen gewissen Grad an Bekanntheit erlangt haben, dass sie das Maul nicht so richtig zukriegen können. Ne? Das ist so, die denken sich nicht, also für die Leute spielt das Denken von, ich habe jetzt genug, erstaunlich selten eine Rolle. Ne? Die denken sich immer so, nee, nur noch mehr ist genug. Aber das ist menschliche Gier. Ne? Früher hat man mal wahrscheinlich gesagt, irgendwie so, wenn als man noch Wertekanon zum Beispiel der Kirche oder Religion übernommen hat, dass Gier eigentlich eine schlechte Eigenschaft ist. Heutzutage wird das an jeder zweiten Straßenecke irgendwie gepredigt, dass jeder doch gefälligst gierig zu sein hat und sich die Taschen aufgrund von allen anderen vollmachen soll. Das ist auch ein interessanter gesellschaftlicher Werteverfall über die letzten Jahrzehnte. Ne?
Wer kennt's noch hier, dass in den Michael Douglas als Gordon Gekko Greed for a better lack of words is good.
Ja. Geiz ist geil, ne?
So. Nein. Ja, das ist ja Deutsch, Geiz ist geil.
Sicher, ja. Aber auch wieder so ein Punkt, wo du so denken kannst, okay, danke Kapitalismus.
Ja, danke, ne?
Naja, so, aber das lädt auch, glaube ich, relativ gut ein zum ersten Thema, das hier ansonsten fest auch drin steht auf dem Ablaufplan des heutigen Herrenspielzimmers, der natürlich nicht existiert, wie man versuchen möchte, auch gegenüber allen möglichen Zuhörern regelmäßig zu beteuern. Das Leben ist teuer geworden. Wer oder was hat das geschrieben? Ich würde mal fast schätzen, Dennis, kann das sein? Meinst du damit? Es ist teuer geworden auch. Das würde mich interessieren, das Wording.
Ich würde erstmal ganz gerne vorher einen Titel für den Podcast jetzt vorschlagen. Wie wär's denn mit unser Ablauf so real wie Fanblast? Oder ist das zu spezifisch? Kommt mir jetzt so als erstes in den Sinn, bevor wir nachher wieder rumtüfteln? Ich würde es mal gerne in den Raum werfen. Ich war auf jeden Fall auf dem Weihnachtsmarkt und habe mich erschrocken, was der Shit da kostet. Um Gottes Willen. Und jetzt diese Woche war ich halt sehr, sehr, sehr viel noch einkaufen, so last minute. Nein, das heißt last minute, nächste Woche ist ja erst Weihnachten. Aber ich hatte halt Zeit und mir ist einfach aufgefallen, wie teuer alles ist. Das erste Mal dieses Jahr gucke ich so auf die Preise und denke mir, what the fuck ist denn hier passiert? Zum Beispiel, was habe ich gekauft, wo ich mich so erschrocken habe? Ich habe Himbeeren. Meine Kinder essen so gerne Himbeeren. Und es ist jetzt natürlich außerhalb der Saison, aber so richtig billige Lidl-Himbeeren, 6 Euro.
Ich denke so, also auch da nicht tiefgefroren oder so, sondern wir reden von teilweise frisch, wie auch immer frisch.
Da genau, aber 6 Euro. What the fuck?
Mhm, jo.
Na, und dann musste ich so darüber nachdenken, wie das andere Leute machen, die vielleicht ein bisschen weniger verdienen und so. Keine Ahnung. Ich muss jetzt ernsthaft darüber nachdenken, ob ich mir bestimmte Sachen noch hole, weil es mich einfach gewurmt hat, dass die so teuer sind. Okay. Es hat mich wirklich massiv gewurmt. Und, ist euch das auch so aufgefallen? Also ich meine, über die letzten Jahre, also diese Woche ist mir wirklich schlimm aufgefallen.
Schon, ja, so über die letzten 2 Jahre ist mir immer so ein bisschen aufgefallen, aha, regelmäßig, wenn ich einkaufen gehe und mehr oder minder so immer noch roundabout dasselbe einkaufe wie in den Jahren zuvor, dann ist einfach das, was ich an der Kasse dafür bezahle, signifikant mehr geworden. Und das ist schon das, dann dachte ich so, okay, liegt das vielleicht irgendwie an den Produkten, liegt das an der Qualität irgendwie der Produkte? Und dann dachte ich, also erstaunlicherweise nicht so sehr, ne? Weil auch unabhängig davon, bei welchem Supermarkt ich jetzt gerade einkaufen gehe, da habe ich dann auch schon angefangen, mal ein bisschen zu variieren. Das ist überall mehr oder minder dasselbe Phänomen. Und klar, für Leute, die jetzt nicht so viel Geld in der Tasche haben, muss die Situation sowas von krank scheiße sein.
Und dass Steve, ich mir das Echo.
Persönlich nicht, ich höre auch gerade bei Steve doppelt und dreifach. Aber vielleicht
okay, sorry.
Einfach sehr.
Nee, ich bin gerade mit meinem Headset so ein bisschen runtergeklappt und war zu nah am Mikro, glaube ich, mit meinem Headset.
Nicht schlimm.
Aber ja, also ich kann diese Emotion per se definitiv teilen. Das Leben ist teurer geworden und es ist irgendwie, also die Löhne steigen mit den Preisen nicht mehr um die Wette, ne? Das kann man definitiv festhalten.
Ja, mein Friseur hat irgendwie dieses Jahr schon einmal die Preise erhöht und ich war gestern da zum Haare schneiden und dann guckt er mich so an und meint so 37 Euro bitte. Ich so, what? 37 Euro für einen Männerhaarschnitt.
Nur der Haarschnitt oder auch Bart und so?
Nur der Haarschnitt.
Okay. Das, ja. Ich weiß ja nicht, wie aufwendig das bei dir ist. Hast du dir irgendwelche Afros da zusammendrücken lassen oder so? Irgendwelche Dreadlocks?
Nein. Ich hab
die dir da handmüselig irgendwie direkt von deinem Kopf runtersäbelt.
Ey, für den Preis hätte der mir Haare dazukleben müssen, gefühlt. ganz normal. Eine Seite runter, null, bla bla bla. Im Prinzip sitzt er da ja nur und rasiert. Warum ist das so teuer?
Alle Preise drumherum sind ja auch gestiegen, ne? Insofern.
Weißt du was? Mich macht das immer so ganz betroffen traurig, weil immer, wenn es um sowas wie Geld geht oder für Lebensqualität, ich muss immer sofort an Kinder denken. Ich bin das so ein bisschen wie die Frau von Reverend Lovejoy in den Simpsons. Und does no one think of the children? Furchtbar, ist alles zu teuer. Wurmt mich ganz massiv.
Stimmt, ja. Da könnte man definitiv was tun. Wie ist dir das denn ansonsten im Weihnachtsmarkt selber aufgefallen? Weil wenn ich über den Weihnachtsmarkt oder diesen Teil des Weihnachtsmarkts hier irgendwie in Mainz am Hauptbahnhof entlang gelaufen bin, dann fällt mir auch immer auf natürlich, dass die Leute, die dann da Sachen anbieten, auch einfach massive Standgebühren natürlich zahlen müssen für den
Ja,
ganzen Scheiß.
natürlich,
Und
ne?
das muss alles auch auf diesen Preis dann draufgeschlagen werden, wodurch die ganzen Produkte, die da eh haben, nochmal mehr als quasi oder im Grunde doppelt so teuer werden, wie man das vielleicht mal vor 2, 3 Jahren noch gewohnt war.
Ich war mit meinen Patenkindern am Mittwoch unterwegs. Und wie ich mit den beiden Jungs so Richtung Innenstadt gehe, meinte ich halt, hey, wollen wir noch auf den Weihnachtsmarkt? Ich hab Bock. Und mein jüngstes Patenkind meinte dann, nee, Weihnachtsmarkt ist so teuer. Und ich war so dieses Jahr noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Der so, nee, Mama sagt halt, es ist so teuer. Bla 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 bla.
Okay, ja.
Und dann dachte ich so, ey, what the fuck, du bist ein Kind, du musst auf den Weihnachtsmarkt, was ist denn hier los? Und dann haben wir halt alles Mögliche auf dem Weihnachtsmarkt gemacht und halt gespielt, gegessen, hast du nicht gesehen. Und dabei ist es mir dann halt am krassesten aufgefallen, weil der Kleine hatte halt eine ganz andere Reaktion zu jedem einzelnen Gut, das er da halt bekommen hat.
Safe.
Als, na, als ich das als Erwachsener so wahrnehme. Und
Weihnachtsmarkt ist schon fast ein gehobenes, oder was heißt fast, ist im Grunde ein gehobenes
das ist,
Mittelschicht-Event, ne?
ey, das ist richtig teuer. Ich habe mir ein Brötchen geholt mit Krustenbraten. Du wirst es natürlich lieben, Bono, nehme ich an.
Total,
Und
ja.
der,
Auch Flammlachs, auch mega geil.
ja, mega geil. Und das Ding hat, glaube ich, 8,50 € gekostet.
Okay, ja.
Und dann dachte ich mir so, ey, das ist wirklich, ne, so ein TK-Brötchen gefühlt. Und da, der Krustenbraten, der ist schon mega lecker. Aber ansonsten, der hat einfach nur so ein Stück Fleisch in ein Brötchen reingeballert. Die Transaktion hat irgendwie gefühlt 7 Sekunden gedauert. 8,50 bitte. Ja, what the fuck?
Das in jedem Döner mehr, sagst du.
Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Rechnet ihr auch noch so aus
In
Studententagen
Dönerpreisen?
in Dönerpreisen?
Ja, klar. Also
Ne?
ich hab tatsächlich immer so ein bisschen den Dönerpreis mit vor Augen. Was ich damals in meinem Dorf in Niedersachsen bezahlt habe und das, was ich jetzt hier in Mainz einfach dafür zahlen muss, ist schon, ja. Also gut, fairerweise, also die Qualität des Produktes ist auch eine signifikante andere als in einem niedersächsischen Dorf. Aber also auch davon ab. Ist das schon auch, also bestimmte Sachen sollten auch Güter sein, die sich einfach jeder leisten kann. Ne? Und da finde ich dann nach wie vor zum Beispiel, und da muss ich auch wieder einfach dann eine Lanze brechen, wenn wir gerade über das Thema Essen reden, auch weiterhin für sowas wie Burger King, die einfach als Systemgastronomie schon auch die Preise natürlich erhöht haben, aber da gibt es auch regelmäßig Angebote, da gibt es den King des Monats und alles. Das ist noch wirklich vergleichsweise, ne? Also ist ordentliches Essen zumindest für das Geld. So, also das macht hinreichend satt bis zu einem gewissen Grad. Und das ist noch was für die Arbeiterklasse. So.
So.
Das mal ganz kurz mein Statement hier heute.
Bei
Wenn ihr
uns
Solidarität mit der Arbeiterklasse haben wollt, dann geht zu Burger King. So.
gab es früher in meinem Heimatdörfchen immer montags die Möglichkeit für jegliche Form von Jahrmarkt oder Weihnachtsmarkt, dass Eltern für sehr wenig Geld für ihre Kinder so eine Tüte mit Goodies für den jeweiligen Markt kaufen konnten. Und dann hast du halt für einen Discountpreis so ein Care-Paket bekommen. Dann war da drin eine Freimarke für ein Getränk, für eine
Okay.
Bratwurst, für einen Autoscooter und so. Und dann habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, warum die Scheißstadt Göttingen sowas nicht anbietet und das irgendwie subventioniert. Und dann wird das halt nur ausgegeben an Kinder und so, die bedürftig sind, dass die auch daran teilnehmen. Das hat mich so massiv gewurmt. Ja, auch noch so ein Rant gegen unsere Stadt. Scheiß Göttingen. Die haben bei uns in der Innenstadt ich sag mal, ein Art Museum aufgemacht, beziehungsweise eine Galerie. Und weil keiner die Fake-Kunst, die da zu horrenden Preisen verkauft wird, kauft, kauft die Stadt Göttingen jetzt sukzessiv die Sachen, die sie selbst schon eingekauft hat, nochmal an sich selbst zurück und stellt die dann überall in Göttingen aus. Also, das ist so bekloppt. Die kaufen quasi, die
Das
haben
klingt nach
20.
Geldwäsche.
Das ist fast, ne? Die haben sich da irgend so ein Scheißkünstler, kein Schwanz interessiert sich für den, gekauft. Der hat 20 Bilder gemalt, keiner will die kaufen. was macht die Stadt Göttingen? Ja, dann kaufen wir die. Die sind so schön. Und dann stellen die die in alle möglichen öffentlichen Büros und so ein Kram. Der Typ hat einfach zweimal von der Stadt Göttingen Geld bekommen. Weißt du, macht lieber Kindertüten für den Weihnachtsmarkt. Da haben wir alle mehr von.
Das schon, das klingt auf jeden Fall nach einem massiven Payday auch. Ja.
Der muss sich doch gefreut haben. Der sitzt da, weiß, er ist ein Scheißkünstler, keiner kauft seinen Dreck, dann findet er wen, der das zweimal kauft. Der Wahnsinn.
Tja, aber jetzt ist ja auch Weihnachten, insofern.
Ja, passt für den war das ganze Jahr Weihnachten.
Einfach. So, ja. Hervorragend. Stevie, ist dir dazu was eingefallen, dass das Leben so teuer geworden ist?
Nee, nicht so richtig, aber keine Ahnung. Ich sehe das mal, wenn ich beim Supermarkt einkaufen war, ist es halt extrem, ne? Also du merkst halt schon, dass alles, also dass jeder Einkauf irgendwie 10, 20 Euro teurer ist.
Euro als auch schon. Nee, ist schon
ist teuro, die richtige, ne?
Terminologie.
Ja, ja. Ist einfach teuro, ja. Und dass jeder Scheiß, weißt du, das ist jetzt wieder so eine Verschwörungstheorie-Scheiß, aber ich habe auch Let's das Gefühl, go. Dass viele einfach ihre Preise massiv erhöht haben, weil man kann denen ja auch gar nicht hinter die Vorhänge schauen, theoretisch. Dann heißt ja, gibt's immer die Standardausreden oder die Argumente irgendwie, ja, Lieferketten, ja, alles so, teurer, ja, geworden. Mhm. Aber ich glaube, dass manche Firmen irgendwie das auch massiv ausnutzen, weil so eine hohe, oder so eine Erhöhung ihres Preises können sie nie wieder machen, ohne dass ihnen jemand was dafür kann, ne? Mhm. Weil man immer sagen kann, ja, Corona und wir müssen so viel, ist alles so teuer geworden und, das ist meine Theorie.
Dennis, sag mal gerade ganz kurz, wo das eine Verschwörungstheorie ist.
Das ist ja auch ziemlich Wahrheit, ne?
Ist einfach eine Wahrheit, ja.
Ja, gut, aber es ist ja schon eine Theorie, ne? Ich kann es ja nicht beweisen, dass alle einfach das maximal ausnutzen.
Am schnellsten merkst du das, wenn das nur auf die Lieferketten gezogen wird, weil die größten Kosten, die ein Konzern bzw. eine Firma verursacht, ist immer Labor, also Arbeiter, weil das ist eine returnierende Kosten, die kannst du zwar vorweg planen, aber die kommen immer und immer wieder. Und Gehälter sind nicht so stark gestiegen wie Preise. Das kannst du dann auch zum Beispiel daran ausmachen, wie der Kaufwert eines Hauses wird dafür am häufigsten genommen. Oder wenn du international gehst, wie heißt der nochmal, der Big Mac-Index. Wie viel kostet ein Big Mac wo, in welchem Land, zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Natürlich machen sich da alle die Hände voll, ne? Also ganz eindeutig. Aber ja. Was kostet euch so ein Wocheneinkauf, also so als Singles?
Ein Wocheneinkauf?
Ja.
Ich bin jemand, der sehr, also ich kaufe alle zwei Tage ein, dann immer nicht so viel. Ja. So einen Wocheneinkauf mache ich nie.
Ah, okay. Ich kaufe immer also zwei, dreimal die Woche ungefähr ein. Insofern.
Und wie viel zahlt ihr dann?
Schwer zu sagen. Wenn ich das für so eine Woche dann nehmen müsste. Vielleicht schon so ein bisschen über 100 Euro.
Okay, dann ist meine Familie doch gar nicht so schlimm. Wir zahlen für so einen Wocheneinkauf in der Regel so an die 200 Euro. Aber ich muss dann noch mindestens einmal los und Obst zu holen in der Woche.
Siehste, ne? Weil es gibt ja auch ein paar Produkte, die sind einfach ein bisschen teurer und die brauchst du dann vielleicht auch nicht immer, aber das ist so, ja, ich würde schon sagen, das ist so 100 Euro ungefähr als Daumenwert einfach durchschnittlich.
Ja. Ich fahre jedes Mal um, wenn ich vom Glauben ab, wenn ich beim Bäcker bin. Mir mein Lieblingsbrötchen kaufe, was irgendwie.
Was machst du beim Bäcker? Ich gehe zum Beispiel nicht zum Bäcker. Das ist dann so ein Ding, das.
Ja, bei uns ist der Bäcker ja im Supermarkt drin. Das ist kein Ding. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und das wahrscheinlich kennt man das unter dem Namen auch gar nicht außerhalb von Norddeutschland. Aber das ist so ein Dinkelbrötchen, was so ein bisschen teurer ist. Keine Ahnung warum. Und ich weiß, dass es dass ich vor der Pandemie dafür immer 75 Cent ausgegeben habe und das schon teuer fand, weil es ein Brötchen ist, 75 Cent. Und mittlerweile ich habe das letzte Woche gekauft und mir ein geiles Schokokussbrötchen gemacht damit. Weiß auch nicht warum, da habe ich momentan so Bock drauf, keine Ahnung.
Mit Dinkelbrötchen aber auch?
Ja, ist scheißegal, was für ein Brötchen, schmeckt mit jedem Brötchen. Auf jeden Fall kostet das Brötchen jetzt 1,50 für ein Brötchen. 1,50 Euro. Ist also 100% draufgelegt, keine Ahnung. Wenn man nachfragt, dann heißt es immer irgendwie, ja, und Ukraine und Kornkammer Europas und ist alles so teuer geworden, wir haben keine andere Wahl. Aber 100% drauflegen, finde ich schon echt krass. Und es ist am Ende des Tages ist es ein Brötchen. Und ja, ich weiß, das ist nicht mehr, kann man nicht mehr ernst nehmen, aber ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, da hatten wir auch einen Bäcker gegenüber und sind wir in der Pause immer hingegangen. Und da habe ich irgendwie 20 Pfennig damals für ein Brötchen bezahlt, Alter. Und heute kostet es 1,50 Euro. Das ist ja gut, aber das ist ja auch 100 Jahre her, aber trotzdem, das ist immer so, ich denke immer so, wow. Es ist doch nur ein Brötchen, wie kann das so teuer sein?
Weißt du, was nächstes Jahr richtig teuer wird? Das kann ich aus erster Hand sagen.
Einfach alles?
Whey und Proteinpulver. Ah. Die Kosten durch die Industrie steigen auf über 30% und das wird direkt an den Konsumenten weitergegeben plus Gewinnspanne. Hm. Also für alle Gym-Bros da draußen, falls ihr es noch nicht getan habt, kauft jetzt noch Whey und Protein. Nächstes Jahr wird es schlimmer.
Gut zu wissen. Ja. Wie ist das ansonsten für so Energy-Drink-Pulver?
Das ist bei uns nicht relevant. Also die Zutaten, die wir da so drinne haben und auch die Mitkonkurrenten und so, das ist alles von sowas nicht betroffen. Dafür ist der Markt doch zu klein.
Die Frage ist, ob meine More Nutrition morgendlichen Shakes, ob die auch betroffen sind.
Ist da Protein oder Whey drin oder so? Dann ja.
Protein ist auf jeden Fall drin. Ist ja Proteinpulver.
Ja, dann wirst du das nächstes Jahr merken.
Oh, geil. Und die sind schon so teuer.
Ja. Aber also haben andere da auch was Gutes im Angebot, Stevie? Kein Problem.
Ja, habe ich ja alles schon getestet. Das schmeckt alles nicht. Eben weil ich von More da wirklich verwöhnt bin. Ich habe alles getestet, weil die einfach ein Drittel mehr kosten als alle anderen. Aber auch zu Recht. Es einfach so gut schmeckt.
Wie gesehen, More Nutrition macht dieses Jahr irgendwie fast 1 Milliarde Euro Umsatz oder so. Mhm.
Geil, okay. Läuft bei denen.
Ach, keine Ahnung, von mir aus so. Gut, nachdem wir diesen allgemeinen Teil, glaube ich, dann so ein bisschen abgehandelt haben, können wir mal weitergehen in Fußball und Sport, beziehungsweise in diesem Fall heute, glaube ich, eher Sport. Und zwar habe ich da mal etwas aufgeschrieben, was ich das letzte Mal schon so grob angerissen hatte, jedenfalls dafür, dass man das heute machen könnte. Und zwar ist das John Cena's Last Run, der jetzt in der WWE eben über dieses gesamte Jahr hin stattgefunden hat im Wrestling. Und wie das Ganze nicht nur zu Ende ging, sondern wie das vielleicht auch ein Spiegelbild ist momentan für die Entwicklung der WWE oder des Produktes, was die WWE eben versucht nach außen zu geben, allgemein. Und da hätte ich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen ein paar Worte eingefangen von Stevie. Stevie, wie sieht's aus? John Cena?
Man hat da einiges falsch gemacht bei dem Run. Aber ich habe ihn trotzdem irgendwie genossen. Also ich weiß nicht, der Heel-Turn war einfach, glaube ich, im Nachhinein Quatsch. Das war so das typische Triple-H-Booking irgendwie. Die Kollegen von Spotfight, die ich sehr empfehlen kann, der eine war ja, der Tobi war ja auch am Anfang bei einem Herrenspielzimmer zu Gast. Super sympathischer Typ. Und die haben gesagt, ja, Triple-H bookt eigentlich mehr so von Moment zu Moment, weißt du? Also es ist kein ganzheitliches Booking, irgendwie wie soll ich sagen, länger geplant ist, sondern irgendwie, er bookt zu Momenten, ja, besondere Momente. Mhm. Und das war halt der Heel-Turn von John Cena, ne? Das war halt einfach glorreich inszeniert, finde ich. Aber was sie dann aus dem Heel-Run gemacht haben, war halt Bullshit, ne? Also das und haben aber zum Glück dann noch selber erkannt, dass es Bullshit ist und dass es nicht funktioniert und haben den da ganz schnell wieder panisch face geturnt, so von einem Tag auf den anderen, so, ja, war alles nur Spaß, ich bin wieder face, alles gut. Und ja, man kann sehr darüber streiten, wie es haben zu Ende gehen lassen. Man sieht im Internet immer wieder für alle, die es nicht gesehen haben, John Cena hat sein letztes Match verloren und in Anführungsstrichen musste aufgeben gegen Gunther, gegen unseren verehrten Ringgeneral. Aber die Frage ist halt, muss man das so lösen? Ja, und da spalten sich die Geister. Im Internet wird geschrieben, ich weiß nicht, ob es so ist, dass Cena das wohl so mitgetragen hat oder sogar, dass seine Idee war, dass es so endet. Also er wird halt im Würgegriff oder wie nennt man das? Er wird einfach ausgechoked, ne? Gerade ein ganz normal. Ja, aber das hat dann einen speziellen Namen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall musste er aufgeben. Das war ganz nett, er hat dabei gelächelt, also noch bescheuerter kann man es ja fast gar nicht machen. Wenn ich aufgebe, lächle ich nicht.
Auch gerade nicht dann, vielleicht, wenn du als Superstar vor allen Dingen über ein Gimmick funktioniert, das Never Give Up heißt.
Ja, also das Ende war einfach Bullshit, das muss man so sagen. Die Triple H Arschküsser, beziehungsweise generell gibt's Leute, die da sagen, das ist okay, das muss man so machen. Die werden dann auch gleich wieder persönlich. Dann heißt es ja, wenn man ein bisschen Ahnung von Wrestling hat, dann müsste man ja verstehen, warum das so gelöst wurde. Keine Ahnung, dann habe ich keine Ahnung von Wrestling, kann man gerne so sagen. Aber
warum wurde das so gelöst jetzt?
Also, ja, um Gunther halt overzubringen, also seine Position zu stärken, als den, der John Cena quasi in seinem letzten Match outgechoked hat. So, und das hat auch funktioniert, ne? Also jetzt beim Raw direkt danach konnte Gunther quasi nichts sagen, weil er so ausgebuht wurde von der Crowd, minutenlang. Er hat es dann sehr gefeiert. Und der ist natürlich jetzt over. Der ist jetzt der Top-Heel der Company dadurch. Aber keine Ahnung. Die AEW hat's vorgemacht mit Sting, wie man sowas zu Ende bringt. Meiner Ansicht nach. Also, meinen Werten nach, meinem Wrestling-Nostalgie, früher war alles besser und so weiter nach. Ich hätte ihn, also hätte am Ende dann alles verloren, ne? Man kann das ja rechtfertigen, wenn man sagt, okay, sein letztes Match verliert er, aber er musste dann auch seinen Intercontinental-Titel wieder abgeben. Gut, da haben 1000 Leute eingegriffen, aber da habe ich schon gedacht, warum lassen sie ihm den Titel nicht bis zum Schluss? Ich persönlich hätte ihm sogar seinen World-Titel bis zum Schluss gelassen. Dann hättest du nämlich jemanden richtig overgebracht, der den im letzten Match gewinnt. Oder vielleicht ihn sogar als World Champion retiren lassen und dann hast du ein Turnier um den Titel, ist auch geil. Ja, wie sie es gelöst haben, ist unter aller Kanone. Triple H zählt, ist angezählt. Ich habe heute auch was gelesen, irgendwie, dass TKO darüber nachdenkt, mal wieder ihn zu ersetzen, weil er wohl auch der die Firma, dem die UFC und die WWE gehört.
Okay.
Und er soll wohl massiv angezählt sein. Er ist so typisch Triple H. Hat natürlich nichts falsch gemacht, ist uneinsichtig und ja, versteht das nicht, beziehungsweise so wird es zumindest nach außen getragen. Ob jetzt Cena das wirklich so wollte, ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen. Wie gesagt, die AEW hat es vorgemacht mit Sting, wie man sowas macht. Der ist als Tag-Team-Champion zusammen mit Darby Allin retired, so, hatte ein bombenletztes Match und es gab irgendwie Pyro und Konfetti und alles. Und meiner Ansicht nach könnte die WWE da mal wieder von lernen, warum es diesen unsäglichen Trend gibt, dass Leute am Ende ihrer Karriere plötzlich alles verlieren müssen, erschließt sich mir nicht. Und dann zu sagen, ja, what best for business, und da so eine Kultur einzuführen, irgendwie, als hätte man die Pflicht, als jemand, der abtritt, irgendwie die neue Generation zu pushen. Ja, okay, das kannst du bei so einem Dulli machen, aber das kannst du nicht bei dem Greatest of All Time machen. Ja,
ist der Greatest of All Time?
Oh, definitiv, mit Abstand, würde ich sagen. Also ja. Ja, der war zu lange, zu groß, hat irgendwie von allen Sportlern und Promis irgendwie die höchste Quote an, wie heißt diese Foundation, Wishes?
Make-Wish, das weiß ich.
Genau, da, also der ist der größte oder der Promi, der die meisten Aktionen in die Sache gemacht hat. Der hat die Company getragen, der hat am meisten Merch verkauft, der ist die wichtigste Person, hat die meisten Titel gewonnen, also von daher, also für mich gibt's da keine Diskussion, dass er der Greatest of All Time ist. Können auch andere anders sehen. Im Wrestling ist sowieso alles so ein bisschen problematisch, weil es halt alles Fake ist. Aber wie dem auch sei,
ja,
eben, genau. Also ist im was da für Faktoren reinkommen, die das definieren, muss jeder selbst entscheiden. Für mich ist er der Greatest of All Time und gerade so, wie man, also man hat Bilder von Wrestlern gesehen, die sich unbeobachtet gefühlt haben, die Köpfe geschüttelt haben. Auch Cody Rhodes saß da völlig apart, hat den Kopf danach geschüttelt. Kann auch sein, dass auch er gesagt hat. Das ist
merkwürdig, ne? Weil also ja, ja. Dieses Match geht halt zu Ende und dann lässt du John Cena da auch nicht komplett alleine, sondern dann kommen auf einmal alle anderen da noch mit rausgelaufen, geben ihm noch mal die Titel, die er jetzt gerade auch nicht mehr hat. So lassen auch keinen weiteren Moment dann alleine irgendwie mit der Crowd, die erstmal auch komplett geschockt ist, weil das eben jetzt nicht das Ende ist, was die Leute da in der Halle auch erwartet hätten. Und dann, ne, ist erstmal einfach komplette Ruhe und dann fängt langsam an, irgendwie auch so ein bisschen Buhrufe. Die Buhrufe werden vor allen Dingen dann richtig laut, als Triple H selber nochmal in den Ring dann reinkommt und dann auch John Cena sogar nochmal rüberzieht zu sich und in so eine Umarmung, wo er wirklich auch aufs Debilste anfängt zu lachen, wo man auch wirklich weiß, keine Ahnung, Triple H fährt einfach einen Film, der ist nicht mehr feierlich. Und das ist, insgesamt dann schon etwas, was ein bisschen unwürdig ist, weil du dann die gesamten Zuschauer dann auch genau mit diesem Moment dann rauslässt aus der Show. Das ist was, das hat die WWE vorher sonst auch nicht so häufig gemacht. Aber Triple H wollte gerne so einen Moment kreieren, wie damals den Undertaker-Streak, der dann ja eben auch zu Ende gegangen ist, war war dann
das auch, was auch alle gehasst haben. Ja.
Genau, was auch alle gehasst haben, aber ne, damals war es in der WWE dann noch so, dass danach noch ein Match kam, wo dann Daniel Bryan das erste Mal World Champion wurde und das war dann das Highlight an dieses Matches, sodass die Leute dann da vor Ort zumindest noch was Positives haben mitnehmen können und das ist in dieser Show hat das dann eben komplett gefehlt und Triple H, der dann sich auch gerne die Möglichkeit nimmt, seit er eben federführend ist für das ganze Programm der WWE, danach auch noch eine Pressekonferenz dann regelmäßig einzurufen, was für solche komischen Show-Events eigentlich eh ein bisschen quatschig ist, sich da aber regelmäßig gerne halt reinsetzt, weil er sich da super selber präsentieren kann und darum geht's letztendlich. Ja. nimmt dann auch wieder diese Gelegenheit wahr, um zum 320. Mal eine neue Ära wieder einzuleiten bei der WWE, so wie er es in diesem Jahr, glaube ich, schon so 400 Mal gemacht hat. Und das ist und erklärt dann auch den ganzen Zuschauer gegebenenfalls in der Halle für ein bisschen blöd, weil die ja dann dieses Ende nicht verstanden hätten, was ja dann so poetisch gewesen wäre. Und das, also ich...
Also muss ja dazu sagen, dass er massiv ausgebuht wurde von der Crowd. Ja. Und die haben dann nachher sogar, die haben sogar AEW skandiert. Also, ja. Also da muss man sich, also keine Ahnung, das gibt's in der WWE schon seit längerem, diese Kultur irgendwie, dass alte, irgendwie junge, aufstrebende Stars overbringen sollen. Macht für mich keinen Sinn, ist totaler Quatsch. Wie gesagt, die AEW regelt's anders, wie man jetzt mit Sting gesehen hat, und so gehört sich das auch. Und der ganze Abgang von John Cena hat einfach einen faden Beigeschmack. Irgendwie, man hat's bei so einem Halb-PLE wie Saturday Night's Main Event gemacht. Wäre ich da federführend, hätte ich das so gebookt, dass er sein letztes Match bei WrestleMania hat, da gehört das hin. So. Auch und dann als Champion.
So ein kleines bisschen merkwürdig, ne? Du hast diesen WrestleMania-Moment, klar, okay, aber dann kommt irgendwie Travis Scott da rein. Und
ja,
da
ist das der Rapper?
Ja, genau der. Und das ist im Grunde dann das Highlight gewesen, nachdem man da auch The Rock nicht irgendwie reingekriegt hat, wieder, den man da vorher angekündigt hatte, auch bei einem Event irgendwie groß, was dann auch ins Nichts gelaufen ist. Dann gab's danach nicht mehr so viele Fäden, wo ich jetzt gesagt habe, alles klar, das war richtig memorable. So, weil du hattest dann einmal einen kurzen Moment mit CM Punk, dann hast du dieses Match da irgendwie in Saudi. Und das ist, also, ich weiß nicht genau, wen das gejuckt hat. Also, das ist alles irgendwie nicht so richtig Fisch noch Fleisch gewesen. Und ehrlich gesagt, für das, was man immer angekündigt hat und gesagt hat, jawohl, das ist der letzte große Run von John Cena, unserem Goat, den werden wir jetzt hier über das ganze Jahr hinweg geben, einfach komplett alles, was hier irgendwie möglich ist für uns und versuchen da eine Storyline zusammenzufassen, die auch der kompletten Company gerecht werden soll, ist das einfach so dermaßen mit Auf und Abs irgendwie versehen gewesen, dass du auch kaum denken konntest, dass ein größerer Plan irgendwie über mehrere Monate hinweg existiert haben soll. Und sollte das der Fall gewesen sein, sind das wirklich einfach alles Idioten. Fertig.
Vor allen Dingen, er musste sich ja auch für Brock Lesnar hinlegen, weißt du, der ist ja nur noch weniger als ein Teilzeit-Wrestler und das versteht auch keiner, ne? Also,
es gibt so viele Punkte, die du da jetzt...
So unlogisch, das zu sagen, ja, aber man... Brock Lesnar muss man doch noch irgendwie, ne, also das hat keine Ahnung. Wir reden von dem Goat, der diese Company mindestens, also der ist 25 Jahre dabei in der WWE und mindestens 20 Jahre, möchte ich sagen, hat er diese Company getragen. Ja, also
das Gesicht so, ja.
Als Aushängeschild, als Top-Merch-Verkäufer mit seinem genialen Micwork, wrestlerisch natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber who cares? Und also da dann in seinem letzten Jahr irgendwie alles damit zu rechtfertigen, also so heißt es ja immer offiziell, dass es Cenas Idee war.
Dass er das so wollte, so ja.
Ja, genau, und dann aber kommt, gibt es ein Interview und sagt, ja. Nee, das, ich hab's so gemacht wie in den letzten 25 Jahren. Die Company gibt mir meine Gegner und ich mach, was mir gesagt wird. Ja, zum Thema Brock Lesnar war das. Also, das ist halt Bullshit. Das ist dann so ein bisschen Triple H auf Interviews immer, ja, wir machen alles, was Cena will, irgendwie, was er möchte, das kriegt er. Und dann kommt aber raus, dass es gar nicht so ist. Also alles, also ja, nicht, ich möchte es einfach unwürdig nennen. Und das Ende ist halt der Höhepunkt des Ganzen. Ja, also, dass man wirklich so einem Star dann auch noch sein Never Give Up nimmt. Und er lächelt auch noch dabei, wo du denkst,
was ist Never Give Up ist ja auch, das ist ja auch ein, ne, das ist ja was, das geht auch über seine Wrestling-Persona ja hinaus, weil
richtig.
Das wurde auch schon thematisiert, so Make-A-Wish und sowas, dieses Never Give Up, das ist auch was, das nehmen Leute tatsächlich mit raus in ihr Leben. Das ist eine der wenigen Sachen, bei denen ich auch gedacht hätte, aus dieser Wrestling-Welt, die bedeuten auch fürs reale Leben bei Menschen etwas. Weil er da einfach was ausgelöst hat für die Leute, die in ihrem Leben was Besonderes war. Ob das jetzt ist, weil die Leute dann gegen Krebs gekämpft haben und das dann irgendwie überwunden haben oder ne, wie auch immer.
Ja, ja.
Und den Leuten das dann auch noch wegzunehmen und zu sagen, nee, ihr wart dann auch zu dumm, um dieses Ende jetzt hier so zu verstehen, ist eine Ebene an Dreistigkeit, wo Triple H mich wieder verloren hätte, wenn er mich nicht sowieso schon auf dem ganzen Run durch dieses Jahr mittlerweile verloren hätte. Wie ja Zuhörer dieses Podcasts wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, weil das mir einfach, ja, weiß nicht, seit ein paar Monaten sowieso komplett reicht und jetzt in diesem Fall auch nicht dazu beigetragen hat, dass ich Bock hätte, mir dieses Produkt wieder anzugucken. Also, das ist einfach nur eine Shitshow.
Das Ding ist halt auch, obwohl die Qualität der Shows jetzt wieder ein bisschen hochgegangen ist in den letzten Wochen, ja, muss man gut, einfach
aber
sagen.
Aber von null auf ein bisschen höher ist jetzt auch nicht, ne, wenn du das vorher als Messlatte
hattest. Nee, da waren schon gute Monate Shows dabei. Nee, da waren schon gute Shows dabei. Besonders Raw hat ein paar wirklich richtig gute Shows gemacht. Das Problem, was
jetzt
ich sehe.
Meinst du? Weil ich rede gerade von jetzt zuletzt, meinst du? Weil das kann von mir aus sein, aber ich rede gerade noch vom Sommer. Weil das, was so, im Sommer ja, abgeliefert wurde hier,
ja, das war eine an
Monaten und Wochenlang, das waren komplette Dogshit-Shows. Und da
waren es total. Also das halbe Jahr war eine Katastrophe. Das meine ich aber nicht. Aber in der letzten Zeit ist es wieder hochgegangen, definitiv. Aber das Ding ist halt, ich würde mir mal wünschen, dass nicht nur Triple H seinen Hut nehmen muss, sondern das ganze kreative Team mit. Also der trägt ja quasi Vince Altlasten mit. Ja, also im Prinzip ist es ja so, dass im Prinzip nur Vince durch Triple H umgetauscht wurde und dass die ganzen Vögel, die da jetzt sitzen, auch schon unter Vince gebuckt haben. Und das der Grund ist, warum die Shows, also warum du ständig Déjà-vus hast, weil alles irgendwie gefühlt immer wieder neu gemacht wird, aber du schon kennst. Also quasi wenig neue Ideen da sind. Und das ist, dass man
Das also, muss man auch weiterhin sagen, Saudi-Schwanz schmeckt halt auch sehr lecker, ne?
Ja, ja, soweit, wenn wir da jetzt mit anfangen, also soweit gehen wir gar nicht, weil das ist noch eine andere Ebene. Aber ich würde mir persönlich wünschen, dass die mal alle ausgetauscht werden, also komplett. Da, weil, also was man mit jungen Leuten, die viele gute Ideen haben, muss man sich einmal in AEW angucken, ne? Da sind wirklich, die haben gute Ideen. Und wenn du ein AEW-Produkt dir anschaust, dann hast du schon immer das Gefühl, dass du Sachen siehst, die du vorher nicht gesehen hast. Also muss man denen einfach lassen. Ich guck's nicht so gern, ich bin ganz ehrlich, weil mir diese John Moxley Blutarien oder Darby Allin, der eigentlich mehr ein Stuntman ist als ein Wrestler, ziemlich auf den Keks gehen. Ich guck das einfach nicht gerne. Weil jeder Main-Event irgendwie mehr ein Schlachtfest ist als ein Wrestling-Ding. Aber so eine wöchentliche Show irgendwie, da sind einfach viele gute Sachen dabei auch.
Das ist viel Abwechslung einfach geboten. Ja, so, ne? Das fühlt sich dann auch nicht so gleichförmig und auch nicht so komplett glatt gebügelt an, wie relativ vieles, was in der WWE siehst, was mich auch nach wie vor anspricht. Aber also Stilkritik kann ich zumindest an der einen oder anderen Stelle auch nachvollziehen, klar.
Die Frage ist halt irgendwie, was sich ändert, wenn sie jetzt wieder nur Triple H austauschen und die nächsten dahin stellen irgendwie und der wieder mit ich weiß gar nicht, Hayes und die anderen. Ja, das sind, also, guck dir doch mal, wenn du diese Doku, da gibt's übrigens bald den zweiten Teil, ich fand die erste Doku ja richtig geil. Wie hieß sie noch mal auf Netflix?
Vince McMahon?
Nee, es gab doch eine Doku, wo sie den
hinter den Kulissen dieses Ding.
Ja, genau. Da gibt's jetzt bald den zweiten Teil. Das wird auch interessant, weil man da viel von Cenas Abschiedstournee sehen wird. Aber wie dem auch sei, die erste Doku hat man ja hinter den Kulissen gesehen. Da war diese Sache mit dem Royal Rumble, irgendwie wer den gewinnen soll und so. Da sitzen exakt dieselben Leute, die ja schon unter Vince gesessen haben. Kein Wunder, dass es da irgendwie nicht viel Neues gibt und immer dieselbe Leier. So, aber gut, wir kommen zurück zu Cena. Für mich ein super unwürdiges Ende, was ja nicht durchdacht gewirkt hat, wie du schon gesagt hast, Bono. Gerade der ganze Heel-Run, irgendwie, da wirkte vieles irgendwie panisch zusammengeklöppelt. Und dann hat man ihn abgebrochen, weil man gemerkt hat, das funktioniert nicht. Und am Ende durfte Cena quasi nur verlieren. Das ist
auch gewesen, weil eigentlich, man hat den ja monatelang auch durch diesen Heel, hat er, ne, also anfangs lief das mit dem Heel überhaupt nicht, die ersten paar Wochen. Aber dann, nachdem sich die Leute so ein bisschen angefangen hatten, drauf einzustellen, auch als er eben das erstmal dann den World-Title hatte und das dann nach so ein paar Wochen danach fast schon ein bisschen als eine neue Normalität gewirkt hat, da hat man es dann einfach halbherzig auch wieder komplett in den Eimer gehauen. So, das ist so eine Wischiwaschi-Haltung, die sich einem auch im Nachhinein einfach nicht erschließen kann. Wirklich, weil, also wenn man versuchen wollte, einfach diese Persona von John Cena als böse mal so ein bisschen zu festigen, dann war man daher schon auf einem vergleichsweise vernünftigen Weg. Aber das dann auch wieder einfach komplett halbherzig wegzubrechen, ergibt einfach keinen Sinn. Und auch für die Matches, die dann daraus gefolgt sind, war das die Sache.
Und dann als Face verliert er wieder plötzlich alles. Dann verliert er den Titel wieder gegen Rhodes, dann verliert er gegen Lesnar, dann verliert er gegen Dirty Dom, das ist ja
Dennis Lieblingswrestler. Gegen Logan Paul hat er gekämpft, hat er gegen Drew McIntyre, da hat er auch gegen Drew McIntyre noch gekämpft, ich bin mir nicht sicher, kann sein.
Naja, aber er hat verloren.
Randy Orton hat er natürlich auch gehabt, wieder so, ne?
Ja, aber als Champion.
Sicher,
aber,
ja, aber auch.
Ja, das aber ich meine jetzt danach, als er Face war, durfte er dann sich gegen alle hinlegen.
R-Truth quasi. Gab's natürlich auch noch. Vergisst man mittlerweile auch schon wieder ein bisschen. R-Truth gehörte auch noch zu dieser Reihe an Leuten, gegen die er in diesem Jahr hat kämpfen dürfen. Was auch schon fast nicht mehr hätte sein können, weil Triple H auch da wieder reingeschissen hat. Aber. Ey, ne, so wirft es, ich keep jetzt keine Receipts mehr. Ist einfach, Thema ist für mich durch.
Es ist jetzt over. Ich finde die Kritik an Triple H total berechtigt und ich finde, er müsste, also das passt nicht zu ihm, weil.
Dreifacher natürlich,
Entschuldigung. Ja, er müsste einfach mal sagen, sorry, das war ein doofes Ende, irgendwie geht auf meine Kappe, weil ich hier der Leiter bin. Völlig egal, wer das jetzt angeregt hat. Ich hab's beschlossen, also, ne, war scheiße, sorry.
Aber vorher würde Markus Söder sich für sowas entschuldigen.
Ja, genau. Und das passt einfach nicht zu ihm, er ist nicht der Typ dafür, einsichtig zu sein. Es war ja schon Wein noch nie, irgendwie, er liegt sowieso nie falsch. Und wer, das könnte eine Diskussion im Internet sein, das gute alte irgendwie, ja, wenn ihr es nicht gut findet, habt ihr es nicht verstanden.
Ja, das genau so.
Das ist auch eine gute Sache, wenn man das Hörspiel, wenn es da Kritik gibt, sage ich einfach.
Das einfach nicht begriffen heute.
Ihr habt es nicht verstanden, ihr habt die Schönheit dahinter nicht erkannt.
Ja, zu dumm.
Ja, ihr seid einfach zu dumm.
Das Buch ist besser gewesen.
Ja.
Gerade bei der WWE wäre das witzig. Gut, ich nehme an, da haben wir jetzt erstmal zu Sport relativ viel ja gesagt.
Ich habe noch eine Sache. Heute Nacht oder ist es morgen Nacht? Ich weiß gar nicht genau. Ich meine heute Nacht der Kampf von Anthony Joshua gegen Jack Boxen. Paul. Boxen. Auf Netflix Live. Das Problem ist bei diesen Box-Events, die kommen in den USA immer spät. Das heißt, so wie früher die Tyson-Kämpfe, für die man die ganze Nacht aufgeblieben ist, bis 6 oder 7, um dann nach 15 Sekunden irgendwie ins Bett zu gehen, weil Tyson den jeweiligen Gegner zerstört hat. Habe ich mal gefeiert, fand ich geil. Wird der Kampf auch sehr, sehr spät sein. Das heißt, so 6, 7 Uhr heute Nacht. Werde ich da eigentlich gucken, ist mir einfach zu spät. Aber ich gucke mir morgen das Ergebnis an und alle rechnen ja damit, dass Jack Paul den Arsch voll kriegt, weil Joshua ist nicht nur irgendein MMA-Fighter, den er ausnocken kann, weil der irgendwie eigentlich gewohnt ist, MMA zu fighten und nicht zu boxen, sondern das ist, also gegen den ersten richtigen Boxer, den er gekämpft hat, das war ja hier der wie hieß er? Ist egal. Den hat er ja verloren, das war seine einzige Niederlage, dann hat er wieder gegen ein paar Opas gekämpft, inklusive Mike Tyson. Und gerade bei Mike Tyson hier war es ja also für viele offensichtlich, dass das gefaked war, weil also haben einige richtige Boxer oder Experten analysiert, wo es dann Lücken gegeben hätte, wo Tyson irgendwie schön durchgekommen wäre zu seinem Gesicht oder Kinn und er dann zurückzieht, ne? Also es war wohl für Boxexperten sehr offensichtlich, dass das gerickt war, das Ganze. Aber gut, das ist ein Showkampf. Aber Joshua ist ein ehemaliger Weltmeister und auch ein sehr dominierender Weltmeister im Schwergewicht. Und wenn das nicht wieder gerickt ist und man sich da irgendwie auf einen Showkampf geeinigt hat, irgendwie der dann, was weiß ich, einen zweiten Kampf ermöglicht oder noch mehr Geld bringt, Revanche, dann wird das eine klare Sache, dann wird Paul halt so vermöbelt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber jetzt in den Pressekonferenzen und gerade gestern das Wiegen, der Typ ist halt einfach, ich will nicht sagen Kopf größer, aber der ist halt irgendwie einen halben Meter größer, also
Wrestling gucke ich mir schon an, aber Boxen gucke ich mir fairerweise überhaupt nicht an, weil ich das Thema wirklich komplett dumm finde.
Ja, egal, jeder wie er will. Ich find's ganz interessant. Und ja, der ist also wirklich ein Kopf größer einfach. Also das Kinn geht ungefähr an die Oberfläche des Kopfes von Jake Paul. Das heißt, er hat eine größere Reichweite. Ich kann mir nichts anderes als einen schnellen K.O. vorstellen. Das ist das, was alle Boxexperten sagen. Viele nennen auch Paul da irgendwie lebensmüde, dass er gegen einen ehemaligen Schwergewichtsweltmeister antritt und nicht so wie bei Mike Tyson, wenn der irgendwie 80 ist, sondern der ist irgendwie 35 oder so. Das heißt, der ist noch auf dem Zenit. Also alles andere als ein schneller, böser K.O. würde mich sehr wundern. Und das ist ja auch, was alle sehen wollen. Das sagt zum Beispiel Dana White, der UFC-Chef, der sagt irgendwie, ja, Leute, jetzt bekommt ihr endlich mal das, was alle sehen wollen, weil der kriegt halt richtig auf den Sack, weil der halt nicht gegen irgendeinen MMA-Fighter kämpft in Rente, sondern gegen einen richtigen Boxer, der irgendwie noch aktiv ist und vielleicht auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit. Also es könnte ganz böse werden. Mal gespannt, wie es ausgeht.
Naja. Gehen wir dann einfach weiter ins Gaming. Und zwar steht da Diablo mit besserer Season als PoE für die jeweiligen Fanlager. Ich nehme mal an, das hat Tennis dann auch geschrieben, weil der in seiner typisch analytischen Art und Weise da auf dieses Thema mal eingehen kann.
Und so, ich hab jetzt ungefähr 15 Stunden Diablo 4 gespielt, ne, die Season, und ich habe wesentlich länger PoE gespielt. Mhm. Und dann habe ich so darüber nachgedacht letzte Woche, als Steve meinte, ich bin immer so negativ gegenüber Diablo, bla bla. Und dachte ich so, bin ich das? Und dann habe ich dann so, weil ich so mal versucht, so ein bisschen zu vergleichen. Dann habe ich mir angeguckt, was andere Leute dann darüber so sagen, wie es zum Beispiel Social Media Relevanz und so. Und für die Season hier, da die ja gleichzeitig gelauncht ist, muss man sagen, dass die Leute, die Diablo spielen wollen, sind sehr, sehr viel glücklicher mit Diablo als die Path of Exile-Fans. Path of Exile-Fans sind sehr viel kritischer mit der Firma, als das, gerade die, die Diablo-Fans sind. Da muss ich einfach nur so drüber nachdenken und warum das so ist und so weiter. Und ich will da jetzt auch nicht den Rahmen drüber sprengen. Und dann habe ich noch so ein bisschen versucht zu reflektieren, habe ich darüber nachgedacht, ob ich wirklich immer so gemeint bin zu Diablo. Dachte ich so, ja, Diablo als Franchise an sich ist mir näher am Herzen als PoE wegen Diablo 2 und Diablo 1.
Okay, ja.
Aber
Glaubst
ich
du,
und
das
Diablo.
veranlasst dich dann dazu, kritischer zu sein
Ich
einfach?
glaube
Oder?
schon, ich bin sehr gemein zu Diablo, weil ich
Ja.
gerne im Prinzip Diablo 2 in besserer Grafik haben möchte, denke ich mal.
Oh, hast du ja schon.
Ja.
Hast du doch schon Diablo 2 in besserer Grafik.
Ja, Resurrected halt, ne?
Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Ich hätte am liebsten, hätte ich so von der Art und Weise, wie die Story erzählt wird, wie die sich entwickelt mit den Charakterklassen, mit der Itemization und so. Ich hätte gerne ein neues Diablo 2 quasi. Ne? Und von der Tendenz her ist halt PoE 1 näher an Diablo 2 dran, als es Diablo 3 und Diablo 4 sind. Und
Ja.
die Path of Exile 2, es hat ganz andere Probleme, die will ich jetzt auch gar nicht weiter thematisieren. Aber auf jeden Fall sind momentan die Leute mit PoE sehr viel kritischer als mit Diablo 4, wo die Leute tatsächlich momentan sehr, sehr glücklich sind irgendwie. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil für mich ist es halt wirklich gar nichts gewesen. War so eine richtige No-Show, aber das ist halt nur für mich.
Also No-Show im Sinne von ist einfach aufgewärmt und ist derselbe Grind wie zuvor auch,
Genau,
oder?
also für mich ist es ganz genau das Gleiche. Also wirklich haargenau dasselbe.
Mhm.
Dasselbe kannst du aber auch über diese Path of Exile Season sagen, weil das ist deren Problem. Es ist genau das Gleiche wie letzte Season. Die habe ich aber nicht groß gespielt und dementsprechend merke ich das nicht so.
Okay, ja. So ein
Ne? Ich
bisschen
muss
Reason
einfach
ist
nur.
bei mir jetzt auch.
Genau, ich muss da einfach nur so drüber nachdenken. Das ist auch alles, weil sonst habe ich die Season auch nicht gespielt.
Lustigerweise habe ich auch intensiv darüber nachgedacht. Aber aus einer anderen Perspektive, weil du argumentierst ja oft irgendwie mit dir, dass PoE das bessere Game ist, weil es mehr Viewer auf Twitch hat. Und lustigerweise habe ich mehrere Leute in den sozialen Netzwerken gelesen, die genau darauf eingehen. Und das war ganz interessant, weil die nämlich sagen, du, ja, die haben mehr Viewer auf Twitch. Das liegt aber nicht daran, dass das Spiel besser ist oder die Fanbase größer, sondern es liegt daran, dass PoE so ein schweres Spiel ist und dass die Leute richtig was lernen können in den Streams.
Genau
Und
das haben
deshalb
wir letzte Woche gesagt, Steve.
haben
Genau
wir?
das Gleiche. Das genau das
Echt?
Gleiche habe ich letzte Woche gesagt. Genau.
Ehrlich?
Ja, wirklich. Ich habe hier
Ja,
gesessen
okay.
und da meinte ich so, das kann man schwer vergleichen, weil bei Diablo 4 musst du nicht reingucken, um was zu lernen. Und PoE in der Essenz ist halt ein besseres Spiel zum Streamen. Das
Ja,
ergibt
das
sich einfach
genau. Dann sind wir uns total
dadurch.
einig.
Ja.
Aber also der Typ war natürlich auch ein Diablo-Fanboy und also hat das natürlich dann auch in die andere Richtung kritischer gesehen. Er sagte halt, wenn du auf Social Media guckst, hat Diablo das Dreifache an Followern wie PoE in
Klar.
jeglicher Form. Also man muss einfach sagen, dass Diablo einfach der wesentlich größere Franchise ist. Also, ne, von daher. Aber ist ja auch, ja?
Also wenn du es wirtschaftlich betrachten willst, da haben wir auch letzte Woche drüber geredet, das Einzige, was du machen kannst, ist, weil es die einzige öffentliche Stat ist, du kannst nur gucken, ob die Diablo-Season jetzt prozentual mehr Spieler reingeholt hat als die letzte und dann dasselbe bei PoE machen. Und ich glaube, die hatten beide plus 260% oder so. Das ist genau gleich geblieben.
Also ich muss sagen, dass ich meine, aber ich, also wenn ich das jetzt sage, nimmt das keiner mehr ernst, weil ich ja jede Season intensiv gespielt habe. Aber ich muss sagen, ich habe momentan wieder sehr viel Spaß mit der Season. Sie haben einfach der ganze Flow, also der ganze Level-Flow ist sehr viel dynamischer. Du hast nicht mehr dieses Grind-Gefühl, weil du halt in der untersten, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, in der untersten Schwierigkeit anfängst und immer stärker wirst. Und du spielst nicht mehr irgendwie so gefühlt nach Level, sondern du spielst nach Geschwindigkeit. Das heißt, das Gefühl. Also du kriegst neues Gear, hast neue Herausforderungen und schaffst dann den nächsten Schwierigkeitsgrad und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr, sehr viel besser als vorher. Die neuen Crafting-Systeme sind viel besser. Mit den gesegneten Items, dieser göttliche Buff, den du kriegst auf dieser Werkbank da bei dem
Fun Fact,
Engel.
ne? Das
Genau,
ist
das.
nur der Wahlorb aus Path of Exile, ne?
Ja, weiß ich ja nicht. Aber das ist sehr, sehr gut gemacht. Das neue Tempern ist sehr, sehr gut gemacht. Du hast nicht mehr dieses dämliche Glücksspiel, sondern du kannst dir direkt aussuchen, was du willst, hast da mehrere Versuche. Das ist gut gelöst. Die Itemisierung an sich ist einfach wertiger. Dann gibt es ganz viele neue Affixe für Nightmare Dungeons, irgendwie, was total geil ist. Das, was du hattest, mit deinen 5 oder 6 Uniques, also die Lila
Mythic.
Items, genau, das ist ein Affix auf einem
Sigil.
Nightmare Dungeon Sigil.
Genau.
Das ist ein Leader-Affix und der ist super selten. Der Greve aus der Community hat irgendwie 70 Dinger gecraftet und hatte den einmal. Ich habe mittlerweile 700 Dinger gecraftet, also diese Sigils, und hatte ihn noch nicht ein einziges Mal. Aber wenn du ihn hast, dann sind da Goblins drin, oder ist da ein Goblin drin, der droppt zu 100%, ich glaube, mindestens 4 lila Items.
Das geht auch so ein bisschen danach, wie in Diablo am liebsten hat. Mich hat es besonders lieb, darum habe ich das so früh bekommen.
Kann sein. Aber das Gute ist, dass sich die ganze Art des Late Games ein bisschen verändert hat, weil du hast ja jetzt diese drei Bosse und musst Zutaten von denen farmen. Und wenn du die Zutaten gefarmt hast, dann kannst du Asmodan unten machen. Der ist dann so ein End-End-Boss. Der ist für nicht besonders schwer, sondern je nachdem, wie du ihn gekillt hast, kannst du dann eine von drei Kisten aufmachen und macht ja keinen Sinn. Genau. Jetzt ins Detail zu gehen. Aber das ist, ich meine jetzt nicht den World Boss, sondern die feste Version von Asmodan, die da unten immer ist. Und die wird nonstop gekämpft. Dann machst du die Truhen auf. Also das ganze Late Game hat sich verändert. Also ich zum Beispiel gehe jetzt nur noch dahin, wo ich möglichst viele Zutaten finde, um die Sigil zu craften für die Nightmare Dungeons, in der Hoffnung, dass ich so an meine Leader-Items komme. Also, ja. Und der Paladin ist einfach eine runde Klasse. Der macht echt Spaß. Ich one-shotte alles in Tier 4, jeden Boss, sogar Belial. Die Bosse geben jetzt auch XP. Von daher kann man auch richtig mit Bossen farmen und sein Level verbessern. Mit der Saisonreise bin ich durch. Irgendwie ist es auch besser gelöst als letzte Season, weil du hast nicht mehr dieses, ich muss irgendwie die nervigste Sache machen, um die Saisonreise zu beenden. Nein, du hast immer für jede Schwierigkeit das ist total okay. Das haben sie echt gut gelöst, weil du hast jetzt so einen finalen Dungeon für jede Schwierigkeit. Wenn du den besiegst, dann kriegst du alle Belohnungen der Schwierigkeit. Du musst nicht mehr alle von diesen Aufgaben gelöst haben. Sie haben wirklich viele Quality of Life, viele schlaue Sachen gemacht. Jetzt kommt mit dem Add-on noch der Loot-Filter, das auch eine gute Sache ist, weil mir gehen diese Millionen von Legendaries, die du immer mit dir rumschleppst, gehen mir voll auf den Sack. Und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Man hatte so langsam das Gefühl, dass jetzt mit dieser Season hast du zum ersten Mal richtig das Gefühl, dass das Spiel aus der Beta raus ist, ehrlich gesagt.
Du stehst damit auch wirklich nicht alleine, wenn du dir halt Reddit und Co. anguckst, ne? Diablo hat letzten Endes, man nennt das Friction-Systeme. Kennt ihr, oder? Was ein Friction-System ist in Videospielen?
Mhm. Nö, ich nicht.
Friction ist sowas wie zum Beispiel Durability of Items, dass du einfach, du kriegst kleinere Mini-Aufgaben, die musst du immer wieder lösen. Dass du einfach immer auf irgendeiner Weise gechallenged wirst als Spieler. Das können die kleinsten Kleinigkeiten sein, sowas wie du brauchst Gold, um zu repairen, du brauchst Materialien, um was zu bauen. Das sind Friction-Systeme, nennt man das. Und die haben jetzt, weil du es jetzt auch so schön erklärt hast, Steve, die haben die massiv runtergefahren in Diablo. Nochmal krasser, also das Spiel ist noch casualiger, als es jemals war. Und die Leute feiern's.
Also finde ich gar nicht. Dass es casualiger ist.
Also das ist auch der Tenor so. Es wird immer casualiger.
Okay.
Nee, du hast ja jetzt, Determinismus hast du jetzt ja quasi mehr im Crafting drin, ne? Zum Beispiel dieser Sanctification, ne? In der Originalversion wollten die ganz genau einen PoE-Wahlorb nehmen. Also draufwerfen, hoffen, dass was Gutes passiert. Es kann aber auch was Schlechtes passieren. Das Feedback auf den PTRs war aber so extrem mit, was, da kann ich ja was Schlechtes beibekommen, das will ich nicht, dass die das entfernt haben. Und das Einzige, was Blizzard dem Anschein nach jetzt daraus gelernt hat, ist, die Leute möchten schneller und besser an noch mehr Loot kommen. Weil Diablo ist halt nicht PoE. Im PoE sind Friction-Systeme halt so ein Bestandteil davon, dass du halt die ganze Zeit gechallenged wirst und du musst dir überlegen, wie du bestimmte Sachen löst. Ne? Sowas wie passive Talente können einen guten Effekt haben, aber gleichzeitig auch einen schlechten. Dann geht es darum, wie kann ich den guten möglichst besonders gut nutzen,
ja, aber und also
wie kann
zum ich Beispiel den schlechten minimieren. Was ein großer Malus an dieser ganzen Himmels-Mega-Buff-Sache auf den Items ist halt, dass du sie danach nicht mehr verändern kannst. Du kannst nicht mal mehr den Aspekt ändern, was es schwierig macht, manche Items, also ich spiele jetzt, wie heißt es, den Bild, den ich spiele, nicht Redemption, sondern ist auch völlig egal, was ich spiele, aber ich kann jetzt nicht die Items, die ich anhabe, nehmen und ein anderes Bild damit spielen, obwohl die sehr, sehr gut sind. Nein, da sind ja die falschen Aspekte drauf und die falschen Priorisierungen. Das heißt, ich kann die nicht mehr verändern, das heißt, ich muss, wenn ich was anderes spielen will, komplett die Items neu farmen. Ich spare gerade auf irgendwie den Hammerdien, einfach weil ich wieder möchte, dass es sich noch mehr nach Diablo Paladin anfühlt, Und der Diablo Paladin ist für mich der Paladin aus Diablo 2. Also will ich ein Hammerdien-Bild spielen. Problem ist, ich hab, muss alle Items quasi neu farmen erstmal, weil ich ja nichts umrollen kann und so. Also das macht es quasi ehrlich gesagt eher schwerer, weil vorher irgendwie war es so, du hattest deine Buffs, du kannst alles umrollen, konntest die Items weiter benutzen.
Also. Ist aber, also das ist auch in PoE so, das ist halt beim Wahlorb auch so, wenn du den drauf wirfst, dann ist das Item corrupted und man kann es nicht mehr verändern, blablabla. Ah, ja. Also wie gesagt, ist wirklich haargenau der PoE-Wahlorb. Und du musst das dann vielleicht noch so sehen, dass wenn du jetzt den Bild wechselst und du bist in dieser Min-Max-Phase angekommen, dass du jetzt die Items wechseln müsstest, weil du die schon sanctified hast, was ja ein riesen Power-Gain war, dann ist das ja auch nur ein Unter-Friction-System und viele Spieler werden gar nicht so weit kommen. Die hören ja schon vorher auf. Die haben ja schon vorher den Content einmal durchgeballert.
Verstehe.
Ja, also das Spiel wird halt immer casualiger und wer sich dafür auch noch interessiert, der Rex Santris oder wie der heißt, ich weiß es jetzt gar nicht, der hatte die Diablo-Entwickler in einem Q&A befragt. Und da kannst du dann auch so ein bisschen was hören darüber, wie sich das Spiel jetzt weiterentwickelt und so. Ist eigentlich ganz interessant.
Ja, na gut.
Lass mal das Thema einfach mal als abgehakt jetzt wahrscheinlich stehen. Und gehen dann aus dem Gaming-Bereich raus, außer ihr möchtet zum Gaming-Bereich noch ein bisschen was an Worten verlieren zu irgendwas anderem.
Oh, ich wollte dich fragen, ob die Rogue Trader DLCs wichtig sind, weil die sind gerade im Sale und ich will Rogue Trader jetzt am Wochenende anfangen.
Yes.
Und brauche ich die DLCs?
Ich würde sie grundsätzlich empfehlen, weil sie halt im Story-Mode schon, also die fügen sich so gut ein, dass ich, und das kann ich in der Stelle auch mal sagen, ich habe das Spiel eben auch nur mit den ganzen DLCs schon gekauft oder mit denen, die es damals dann da gab. Jetzt gibt es, glaube ich, schon einen DLC mehr, das habe ich jetzt noch gar nicht gespielt. Aber die fügen sich so perfekt einfach in diese Hauptstory ein, dass ich nicht gemerkt habe, dass sie nicht dazugehören. So, ich habe dann erst retrospektiv, also nachdem ich Rogue Trader mit den ganzen DLCs einmal durchgespielt habe, habe ich dann erst überhaupt gecheckt, was die DLCs ne, dann da reingebracht haben und was nicht der DLC-Content war. Insofern, ich würde die DLCs trotz alledem auch für so eine gesamte Experience empfehlen. Ob das du die zwingend brauchst, ist so.
Sind das narrative Endgame-DLCs oder
schon.
Ist das?
Also das sind schon narrative Sachen dabei, ja.
Okay, aber ist da auch klar Charakterklassen oder so?
Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht direkt, aber das, also ich kann nur sagen, ich habe sie empfohlen. Also ich habe sie auch meinem Bruder zum Beispiel empfohlen, der jetzt angefangen hat mit Rogue Trader zu spielen, der mir dieselbe Frage gestellt hat, ey, brauche ich die DLCs? Ich habe gesagt, ja, also fand ich schon ganz gut. Hat er gesagt, alles klar, mache ich.
Jetzt schaue ich da gleich mal rein.
So auf der Basis kann ich das empfehlen.
Alles klar, danke dir.
Du bitte, ne? Immer gerne. Ja. Ansonsten gehen wir dann einfach direkt weiter in den nächsten Bereich von Serien und Filme. Und da steht drin, die Simpsons Staffel 4. Das ist ja was, das schon ein bisschen länger eigentlich zurückliegt. Auch schon direkt mit der Bemerkung, Helden meiner Kindheit. Wie kommst du jetzt auf die Simpsons Staffel 4 auch explizit?
Nach dem Weihnachtsmarkt und alles ist teurer und Kinder tun mir leid und so weiter, hatte ich so einen richtig dicken Nostalgie-Flash. Und da hatte ich bei den, die Rocket Beans hatten hochgeladen, Werbung aus den 90ern bewerten. Und es ist unglaublich, wie krass diese Werbejingles von früher mir immer noch im Kopf drin sind. Ne? Okay. So wie Rügenwalder Mühle, Dani Sahne von Danone. Ne? Also die sind
welche alle noch so drin. Sie denn? Alle.
Alle. Und dann musste ich so an die Simpsons denken, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum. Und meine Lieblings-Simpsons-Staffel ist die 4. Und dann habe ich mir die jetzt während der Arbeitszeit auf dem zweiten Bildschirm, wenn ich halt so Excel Key Warrior bin.
Arbeitszeitbetrug.
Nee, die läuft halt auf dem zweiten, beziehungsweise auf dem dritten Bildschirm, ne? Anstatt Musik lasse ich dann meistens sowas laufen.
Okay.
Auf jeden Fall, da musste ich halt dann so drüber nachdenken. Und dass das so richtig Helden meiner Kindheit waren. Und jedes Mal, wenn ich Staffel 4 oder auch die anderen Staffeln jetzt dann alle 5 Jahre mal wieder gucke oder so, dann fällt mir auf, erstens, warum haben meine Eltern mich sowas gucken lassen? Zweitens.
Wahrscheinlich, weil sie nicht mitgeguckt haben, oder?
Wahrscheinlich,
weil sie nicht gewusst hätten, was da irgendwie abgeht, dann würden sie es vermutlich nicht machen. Aber ist ja, also, da
steht
ja auch ein bisschen die Magie drin, oder? Dass man dann als Kind auch mal was alleine gucken darf und so. Ist so
ja. Genau, aber ich habe mich auch gar nicht da. Meine Lieblingsfolgen als Kind waren Bart und Lisa-Folgen, obviously, ne? Mhm. Die fand ich am besten. Und du verstehst ja viele Sachen einfach gar nicht. Manche Sachen, denke ich mir so, die habe ich so mitgenommen. Und die haben mich bestimmt auch auf eine gewisser Art und Weise moralisch geformt, sowas wie Roseanne oder so. Ich glaube, meine Liebe für die Arbeiterklasse Unite, ne? Ich glaube, das kommt viel
von Roseanne. Zurück auf Roseanne, echt?
Ich glaube, das kommt viel aus Roseanne und deren Struggle und aus den Simpsons und hast du nicht gesehen?
Okay, ja.
Wow. Na, und da musste ich einfach so drüber nachdenken und da wollte ich euch fragen, was denn so Helden eurer Kindheit waren. Ich weiß, bei Steve ist immer Captain Future groß dabei, bin ich auch ein großer Fan von. Habt ihr das noch, dass ihr manchmal so alte Kinderserien anguckt?
Alte Kinderserien auch explizit?
Ja.
Also ich habe als Kind halt nicht sonderlich viel fern gesehen. Ne? Also das ist bei mir so ein Thema gewesen, dass meine Eltern meine damalige Medienzeit auch schon sehr stark beschränkt haben. Also auch bis ins, also definitiv jugendliche Alter rein und dann auch bis, wobei eigentlich bis ins Erwachsenenalter sogar. Solange ich noch jugendlich war, durfte ich trotzdem nur eine Stunde vor irgendeinem Fernseher oder so verbringen.
Echt?
Insofern, ja. Insofern gibt's da jetzt nicht so viel, wo ich dann sagen würde, das ist eine explizite Kinderserie. Aber so Sachen, die ich als Kind auch gerade immer mit einem Auge mitgeguckt habe, weil auch meine Mutter das häufig gesehen hatte und was ich mir dann zurück reingefahren habe, ist MASH. Ne, also die Serie aus den, ich glaube, dann 70ern oder so.
Ja.
Also, müsste ungefähr so aus den 70ern sein, mit Alan Alda in der Hauptrolle, die eben dann damals Vietnamkrieg einfach von den USA aus mitbehandelt, wo es dann in dieses, ne, Lager reingeht, wo dann die ganzen Ärzte halt da sind, die dann versuchen, die ganzen Soldaten zu behandeln.
Meistgesehene TV-Finale aller Zeiten.
Ist eine komplett brillante Serie auch und die man auch heute definitiv noch in aller Ruhe weiter gucken kann. Das ist schon was, wo ich dann auch sage, okay, das löst dann auch so ein bisschen was in mir aus, so an Nostalgie, wenn ich das wiedersehe, so, weißt du? Das kommt dem vielleicht mit am nächsten, würde ich schätzen. Weil ansonsten so Serien gab es da bei mir so in der Form gar nicht, fürchte ich.
Steve,
vielleicht irgendwelche Bundesliga-Classics im DSF oder so. Oh. Wenn ich so sehen kann, okay, Hallenfußball von 1998 oder so.
Sexy Sportclips morgens um 4 mit Papa Bono.
Beide auf der Couch. Ich sehe wieder Mario Basler einfach in seinem Kaiserslautern-Trikot irgendwo an der Bande lehnen oder so. Und dann denke ich mir so, ja, Mann, das will ich wieder sehen. So ein Scheiß. Aber das, ja.
Wird nicht passieren.
Sehr spezifisch.
Also Serie ist halt auf jeden Fall Captain Future, weil ich, ja, hab ich ja schon, hast du gerade schon angedeutet, weil ich damit so ein bisschen aufgewachsen bin. Und aber ansonsten war ich immer schon irgendwie, damals hieß das ja eine Kinderstunde, ne? Die kamen mal samstags und da war alles dabei, irgendwie, was weiß ich, Muppet Show, irgendwie die ganzen tschechischen Kinderserien, ne, die waren damals der Renner, die Märchenprinzessin, Lollek und Bolek, Pantau. Das waren alles Serien, die ich als Kind geguckt habe. Und wenn ich die heute sehe, ich habe mir auch vorgenommen, das nicht mehr zu tun, weil ich habe mir vor kurzem mal irgendwie auf YouTube die Märchenprinzessin angeschaut. Es war einfach richtig scheiße. Also zu heutigen Maßstäben ist es einfach totale Scheiße. Sieht aus irgendwie wie so ein drittklassiges Nachwuchstheater, was irgendwas ein Stück aufführt. Du machst dir deine Liebe für das kaputt, wenn du es dir anguckst, weil es einfach so schlau, auch die Special Effects, irgendwie haben sie einfach ein bisschen die Kamera gedreht irgendwie und dann gehen die eine Wand hoch und so. Das ist also wirklich ganz eine Katastrophe. Ich guck das nicht mehr, weil ich mach mir da was kaputt mit, ne? Das ist halt das Ding. Oder hier, Herr Rossi sucht das Glück. Ja, Herr Rossi sucht das Glück. Und warte mal, was war noch? Ach ja, der legendäre Maulwurf, der immer in der, wo es auch mal so ganz kurze Clips gab. Die hat Leo übrigens auch geguckt als Kind.
Ah,
fand ich immer ganz toll. Den kleinen Maulwurf, genau. Den gab es ja schon, als ich jung war. Da war der gerade.
Kurz nach dem Krieg.
Ja, quasi, ja. So, das sind so meine Kinderserien.
Aber Simpsons, Steve, irgendwann mal größere Berührung?
Ja, habe ich immer mal geguckt, aber da war ich ja schon älter, ne? Also, als die Simpsons kamen, war ich 16 oder so.
Aber auch das ist ja ein Alter, in dem die Simpsons definitiv noch Leute ansprechen.
Ja, ich habe das immer gerne geguckt. Simpsons sind auf jeden Fall
cool. Ein einziger Simpsons-Fan, hat auch mehrere Staffeln davon, hat auch seine Jugend vor allen Dingen oder ne, dann seine spätere Jugend gerne mit diesen Serien verbracht. Aber das, wie bei mir ist das immer so ein bisschen mehr vorbeigegangen. Also ich gucke Simpsons auch mal ganz gerne, aber es ist eher so, also jetzt in den letzten 10, 15 Jahren wüsste ich nicht, dass ich mal je gesagt hätte, alles klar, ich gucke mir heute mal ein paar Folgen Simpsons an. So,
Also wenn du mal Zeit hättest, ne? Staffel 4 bis Staffel 8 von den Simpsons, du musst die nicht alle gucken, ne? Mhm. Aber da ist richtig so TV-Geschichte geschrieben worden. Das war wirklich Lightning in a Bottle. Als Kind habe ich das gar nicht verstanden. Ich glaube, auch in Deutschland hat das fast niemand verstanden, weil das alles so hart US-Referenzen sind. Aber das war einfach wirklich sehr, sehr mutig. Und ohne zu, ja, so Toilettenhumor zu werden, weißt du? Die mussten nicht diesen extra Schockfaktor gehen, den Family Guy oder South Park machen mussten, damit die quasi dieselben Sachen ansprechen. Und auch wer da halt einfach so auftaucht, ne? Und wie selbstreferenziell das ist und so, ist schon. Also der Writing Room, der muss auch Feier gewesen sein. Ich weiß, dass Conan O'Brien, bevor er halt Conan O'Brien wurde, war da zum Beispiel ein Writer. Und das ist schon, puff.
Alles klar, nehm ich einfach mal so als Empfehlung mit, so grob für mich.
Ja, muss nicht gucken, aber wenn du irgendwann mal Zeit hast oder so, da liegst im Krankenhaus, wusste ich nicht.
Darauf freue ich mich auch schon, auf meinen nächsten Krankenhausaufenthalt.
Ja, ne?
Gott, also dann bin ich zumindest vorbereitet. Insofern, danke Dennis. So. Ne? Und an alle Leute, bitte, die jetzt gerade im Krankenhaus liegen, vielleicht liegt ja irgendjemand von euch im Krankenhaus. Ganz liebe Grüße an der Stelle, genau. Und wenn ihr Bock habt, guckt einfach die Simpsons Staffel 4 bis 8 offensichtlich. Also,
ja.
Da habt ihr schon was zu tun. Dennis sagt, das sind die Guten. Als nächstes habe ich hier eingetragen, Pluribus. Gerade eben Serie auf Apfel-TV. Und ist da auch, glaube ich, so die Top-Serie momentan. Also was so die Sachen angeht, die Leute sich da gerne auf diesem Abonnement-Sender anschauen. Und das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, das wollte ich mir angucken und habe ich in dieser Woche auch komplett getan. Beziehungsweise so komplett, wie es hier bis jetzt gehen kann. Stand jetzt ist, ich glaube, vorletzte Folge. Nee, es ist, glaube ich, 8 Folgen habe ich jetzt gesehen. Und die 9. kommt Mitte nächster Woche, also ich glaube sogar zu Weihnachten ungefähr. Und das ist auch das Staffelfinale von Staffel 1, denn, also insofern Spoiler, das wird wohl mehr als eine Staffel beinhalten, dieses ganze Thema. Und ich möchte auch nicht zu sehr spoilen, als dass ich zumindest sagen möchte, das ist eine Serie, die kann man euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch guten Gewissens ans Herz legen, wenn ihr auf folgende Sachen steht. Und zwar ist, und ich möchte einfach mal so grob so dieses Themenspektrum umreißen, mit der man in Folge 1 reingeht, sind wir in der Jetztzeit, mehr oder minder, in so einer einigermaßen fiktiven Jetztzeit, ganz normal auf unserem Planeten Erde. Das ist insofern relevant, als dass dann auf schon in den direkt ersten paar Minuten, die man in dieser Folge sieht, hat man ein paar Wissenschaftler, die eben mit Antennen ins Weltall rausgucken und da ein Signal auffangen. So. Und dieses Signal dekodieren die relativ schnell zu einer chemischen Sequenz von einem Stoff, den sie eben synthetisch herstellen, von dem sie aber nicht wissen, was genau macht dieser Stoff. Ne? Also ist einfach nur eine Kombination und dann hast du da irgendwie so einen Stoff. Das heißt, die fangen dann an, da schon mal direkt Experimente mitzumachen, was bewirkt dieser Stoff, also der als Sequenz irgendwie sich mehrfach wiederholend eben irgendwo aus dem All 600, ich weiß gar nicht, ob das 600 oder
200 Millionen nicht,
ja, ist auch egal, entfernt. Ne? Und dann so das erste Mal dieses Signal und dann denken die so, okay, wir müssen jetzt wissen, was zur Hölle macht das. Probieren sie also aus, erstmal an den ersten Mäusen und so weiter und dann folgt eben das, was tendenziell gerne irgendwie auch bei derartigen Szenarien folgt. Dieses Virus oder dieser Stoff tritt eben dann über auf den Menschen, so auf das menschliche Organismus und interagiert dann auch mit dem und von da an geht es so ein kleines bisschen oder tritt im Grunde eine Resonanzkatastrophe ein, auch sehr schnell, das sind so die ersten 10 Minuten oder so, was dieser Serie schon mal erzählt. Nur, dass ihr da jetzt nicht den großen großen Hindernis habt, irgendwie was den Einstieg anbelangt. Und wo es dann eben darum geht, okay, jetzt ist ein Großteil der Menschheit verseucht oder fast alle der Menschen sind verseucht, bis auf 12. Ich glaube, meine sind am Ende irgendwie so 12, ungefähr. Ja. Menschen, die nicht von diesem Virus jetzt in Beschlag genommen werden. Und alle anderen Menschen handeln aber plötzlich wie mehr oder minder ein Organismus. Und daraus ergibt sich dann eine ganz faszinierende Haltung und auch Handlung diesen anderen unterschiedlichen Menschen gegenüber, ist also eine relativ interessante Serie, die diesen, sagen wir mal, auch außerirdischen Erstkontakt signifikant anders interpretiert, als ich das bisher in allen möglichen anderen Medien zuvor gesehen habe. Es ist nicht die absolute Überfliegerserie, das kann ich auch nicht sagen, aber es ist definitiv interessant genug und wenn ihr euch so ein bisschen mit so etwas abstruseren Szenarien und so ein bisschen Science-Fiction und auch so ein bisschen persönlichem Drama und sowas berieseln lassen möchtet über die Feiertage, ist das definitiv nicht die schlechteste Sache, die ihr derzeitig machen könnt. Ansonsten übergebe ich gerne noch an Dennis, wenn der da noch was Kommentierendes zuzufügen hat. Oder vielleicht sogar Steve. Vielleicht hat Steve die Serie ja gesehen, keine Ahnung. Oder hat sogar eine Frage dazu, kann ja auch sein. Nee, niemand hat irgendwelche Anmerkungen oder andere Sachen.
Zu gerade reingekommen. Oh, ich bin gerade kurz gemutet gewesen. Sorry, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe momentan keinen Apple Plus. Sorry.
Ich habe also gerade eiskalt einfach den Podcast nur für euch gemacht, liebe Leute.
Da ich habe tatsächlich mit einem Ohr zugehört, aber ich konnte einfach nicht mit reinsteigen.
Das passiert, wenn ich zu viel rede, ne?
Also ich habe zugehört, aber wie gesagt, ich habe kein Apple Plus aktuell.
Sicher. Es gibt ja auch andere Wege, auf solche Serien dann zurückzugreifen, ne? No shame. Wenn ihr das gerne auf hoher See ansonsten empfangen wollt, gibt es dafür bestimmt auch Möglichkeiten. Kann nachvollziehen, wenn man nicht mehr jedem einzelnen Streamingdienst sein Geld in den Rachen werfen will. Ne? Und ich will, also zumindest für diese Serie weiß ich nicht, ob es das hundertprozentig wert wäre, wenn ihr sonst irgendwie so ein kostenloses Abonnement dafür habt und euch denkt, ey, über die Weihnachtstage oder jetzt hier zwischen den Jahren wollt ihr sowieso mal durchballern. Ein paar Sachen, die auch da grundsätzlich bei Apple TV ja im Angebot sind, kann man das definitiv auch machen. Also das ist, ja, würde ich vielleicht nicht ganz oben auf die, ne, auf die Liste dann setzen, aber wenn ihr Bock habt, auch ganz cool. Ansonsten, ja, ne? So, ansonsten das nächste, was jetzt gerade auch bei Apple TV jetzt gerade in der Rotation mit drin ist, ist der Formel-1-Movie, der eben Mitte dieses Jahres rausgekommen ist. Den habe ich mir auch komplett angeguckt, nachdem ich ihn nicht im Kino gesehen habe, wo er, glaube ich, nur anderthalb Wochen oder sowas lief, oder zumindest hier jetzt in Mainz, glaube ich, nur so anderthalb Wochen lief. Mit Brad Pitt. Und da wollte ich mal die Frage stellen, hat einer von euch den gesehen?
Nee, ich habe so gar kein Interesse daran. Also wirklich null. Ich finde Formel 1 mega langweilig. Mhm. Das Interessanteste, was es jemals über Formel 1 gab, ist der Film mit Chris Hemsworth und Daniel Brühl. Wie heißt der nochmal?
Rush.
Den fand ich wirklich toll. Das ist ein richtig toller Film.
Den Niki Lauda-Film quasi. Oder der sich an Vita irgendwie dann auch von Niki Lauda ja orientiert.
Genau, den fand ich wirklich, wirklich toll und wirklich faszinierend.
Der ist aber, hast du Ford vs. Ferrari gesehen?
Nee, also ich habe wirklich eine richtige Abneigung gegen Formel 1. Immer wenn Formel 1 sonntags kam, wir hatten nur einen Fernseher, dann mein Vater hat 4 Stunden lang diese scheiß Formel 1 geguckt. Was bedeutete, ich konnte nichts gucken, was wirklich kacke war. Richtiger Ego-Trip von mir, muss man dazu natürlich auch sagen. Aber Formel 1 war definitiv nicht so gut, wie was auch immer sonst irgendwo anders liegt.
Ja, also von der Emotion her kann ich das nachvollziehen. Für mich war die Situation immer, ich konnte 4 Stunden lang sowieso nichts gucken. Dementsprechend war mir das dann einfach auch egal, so in meinen jungen Jahren. Und gut, Formel 1 selber ist auch wieder so ein Thema für sich, aber wenn man das versucht, eben als Film dann irgendwie auch zusammenzufassen, und das ist den Leuten da auch ganz gut gelungen und einen ganz interessanten Cast herum, eben prominent mit Brad Pitt, mit Javier Bardem auch, ist das schon was, wo man sagen kann, ja, wenn ihr auf so ein bisschen Heroes Journey auch wieder steht, natürlich, wie das häufig in solchen Filmen ist, oder auf so eine Art und Weise auch fast klischeebehaftete Sportverfilmungen, wie man das auch in anderen, jetzt nicht direkt Formel 1, aber dann, ne, anderen Sportarten schon mal gesehen hat, ist das auch eine Sache, die man definitiv machen kann, mit der Musik auch von Hans Zimmer und so, das scheppert schon in bestimmten Momenten ganz ordentlich, weil, klar, also das, ne, das auch eine gewisse Faszination für andere Leute ausüben kann, das kann ich schon nachvollziehen. Und mit den kompletten Lizenzen eben der originalen Formel 1, das heißt auch ein Lewis Hamilton und so weiter, die treten da auch alle mal auf. Das ist schon ganz nett und wird relativ glaubwürdig eben verkauft, dass das tatsächlich auch ein Teil dieser aktiven Welt ist. Das ist ganz, also kann man machen. Ne? Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, wollte ich ganz kurz sagen, yo, selbst wenn ihr vielleicht nicht hundertprozentig in der Formel 1 selber drin seid, das ist ein Film, den kann man sich mal auf den hohlen Zahn legen. Und lohnt sich vielleicht sogar, wenn ihr Bock habt, das irgendwie mit Familie oder so zu gucken. Das kann man dann auch in die Wege leiten, würde ich schätzen. Und das Letzte, was ich ansonsten in dieser Woche gesehen habe, und das ist eine der Sachen, auf die ich regelmäßig gerne gucke auch, ist eine Dokumentation von Markus Lanz. So, ich sowieso häufig genug Fan auch von Markus Lanz und von seinem Talk-Format allgemein, also von, ne, seiner ganz normalen Talksendung, zu der er ja wöchentlich alle möglichen anderen Leute einlädt. Nicht im Sinne von, ich gucke mir jetzt jede einzelne Folge davon an, aber so, dass ich schon häufiger mal sage, ja, da höre ich mal gerne mit einem Ohr mit. Das finde ich total in Ordnung. Aber das, was bei Markus Lanz wirklich unverhältnismäßig hart reinknallt, sind die Dokumentationen, die der Mann macht. Schon seit vielen Jahren, wenn es um unterschiedlichste Themen geht, wenn er in die Ukraine reingegangen ist, wenn er alle möglichen unterschiedlichen Sachen gemacht hat, diese Dokumentationen, die natürlich dann auch beim ZDF einfach direkt in der Mediathek liegen oder zuweilen jetzt auch auf YouTube direkt einsehbar sind, die sind wirklich von meinen, also das ist ein Must-Watch. Das sind Sachen, die kann ich uneingeschränkt empfehlen und möchte auch jedem auf den, ne, das wirklich sehr, sehr dringend ans Herz gelegt haben. Und das Thema dieses Mal ist Flucht. So, und zwar wirklich zu allen möglichen unterschiedlichen, der ist in Syrien unterwegs, der ist auch in Afrika dann unterwegs, wo er mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten eben spricht, wo er sich sehr, sehr viele Sachen anguckt, wo es auch wirklich gerade so im Anfang davon sehr, sehr mitreißende, sehr herzzerreißende, auch fast schon verstörende Sachen da irgendwie gibt, weil natürlich auch die Fluchtursachen da konkret benannt werden und auch die halt Verhältnisse, vor denen Menschen halt dann da fliehen müssen, um ihr gesamtes Leben halt neu aufziehen zu können. das ist einfach, also ja, das ist atemberaubend. Das ist eine der besten Sachen, die das, also wenn jemand Argumentation dafür sucht, dass GEZ wirklich sinnvoll bezahlt ist, guckt euch Markus Lanz Dokus an. Ganz wesentlich. Und auch insbesondere diese Doku, die jetzt eben vor ein paar Tagen erst auch rausgekommen ist, dringend ans Herz gelegt. Wirklich. Ist ein GG plus plus 10 von 10.
Guckst du denn über die Mediathek oder YouTube oder?
Ich hab's in der Mediathek gesehen. Aber ich habe dann auch gesehen, okay, das gibt's auch ganz normal dann auf YouTube oder dann über dann den Kanal Heute oder so, also der ja auch zum ZDF dann gehört, ne, weil heute ist ja das Nachrichtenformat dann vom ZDF selbst, gibt's das Ganze sonst auch direkt auf YouTube zu sehen. Also sucht euch den Weg aus, der euch am besten gefällt, aber wenn ihr eben so ungefähr eine Stunde Zeit mitbringt und vielleicht auch ein kleines bisschen Magen für so ein paar Bilder, ja, also wenn ihr jetzt nicht auch auf ein bisschen was klarkommt, was vielleicht ein bisschen schwer auch zu ertragen ist, ist diese Doku in dieser Stimmung nicht unbedingt immer was für euch. Aber die ist so unfassbar mächtig und so stark, dass ich das jedem so dringend ans Herz legen möchte, das zu gucken. Das, ja, ich wiederhole mich jetzt nur. Das ist einfach, ja. Habt ihr sonst eine Meinung zu Markus Lanz Dokus? Habt ihr von der Doku vielleicht schon selber gehört? Würdet ihr euch sowas auch angucken? Wie ist das?
Super gerne Dokus, genauso wie jeder andere hier. Aber ich habe nicht so einen Bezug zu deutschem Content, fällt mir manchmal auf. Weil okay. Ich nichts davon mitbekommen habe. Ich habe das nicht realisiert. Ich habe noch nie was davon gehört. Ich wusste nicht mal, dass Markus Lanz Dokus macht.
Markus Lanz macht schon seit vielen Jahren Dokus und die sind wirklich, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich alle gesehen habe, aber so ziemlich, also jedenfalls alle, die ich gesehen habe, würde ich auch sehr dringend weiterempfehlen. Und zwar auf der Ebene dringend weiterempfehlen, wie ich sonst nahezu nichts dringend weiterempfehle. Also das ist echt, das ist so krank, das ist wirklich Must-Watch. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff hier schon mal verwendet habe. So gut finde ich die.
Ich werde mal reingucken, aber ich habe da gar nichts von. Ich weiß, Steve kann da bestimmt mehr zu sagen, weil der guckt ja auch diese ganzen Talkshows ab und an.
Ehrlich gesagt nicht, ne.
Echt nicht?
Nö, schon lange nicht mehr. Aber ich mag Markus Lanz auch wenn ich finde, dass er manchmal Scheiße labert, aber die Dokus von ihm, der hat ja schon oft sowas gemacht. Ich kann mich mal an eine Doku erinnern, wo er in Gaza war und Gaza besucht hat.
Yes.
Und das war auch extrem gut. Normalerweise kommt sowas immer an Weihnachten. Also ich habe das ganz oft schon an Weihnachten gesehen von ihm. Und die sind immer sehr hochwertig. Also ich finde das, ja, find das sehr gut. Kann man gut gucken.
Dringende Empfehlung. Das wäre sonst alles, was zumindest hier jetzt gerade steht zu Serien und Filmen. Wollt ihr sonst noch was loswerden? Vielleicht irgendeine dringende Empfehlung, die ihr anderen Leuten mit unter den Weihnachtsbaum legen möchtet für dieses Jahr? Was so Serien und Filme angeht.
Ich habe mit Leo angefangen, weil wir immer diesen Into Your Dreams geguckt haben, der ja auf Disney neu war. Habe ich auch hier schon erzählt, dass wir den toll fanden. Wollten wir unbedingt was Neues gucken und haben Zoomania angefangen. Falls ihr jetzt euch den ersten erstmal, genau. Und wir waren total begeistert. Ich kannte den auch noch nicht. Und wir haben uns totgelacht. Das ist diese legendäre Szene mit dem mit dem Faultier, was so ewig braucht, irgendwie da ja, genau. Und dann irgendwie er einen Witz erzählt und er dann diese geniale Gesichtstransformation macht zu einem Lachen, so ein super Slow-Mo. Und Leo ist vor Lachen fast unter den Tisch gefallen und wir haben den ganzen Tag dann uns gegenseitig gesagt, Papa, mach du noch mal, und musste ich das immer so nachmachen. Und er hat das dann auch versucht und es war großartig. Also wir haben den sehr geliebt, den ersten, und wollen jetzt am Wochenende, wenn er bei mir ist, den zweiten gucken. Also Zoomania ist, wie gesagt, ist schon ein bisschen älter, aber der zweite ist, glaube ich, vor kurzem erst rausgekommen.
Gibt's den schon auf Disney Plus?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der rausgekommen ist. Ich habe irgendwo einen Trailer davon gesehen.
Ja, ich dachte, der läuft in den Kinos.
Ich dachte auch, der läuft gerade in den Kinos.
Aber ja, dann habe ich ja total recht, dass der gerade rausgekommen ist, und dann werden wir ihn wahrscheinlich nicht gucken können. Ich hätte jetzt geschworen, den auch schon bei Disney Plus gesehen zu haben oder so.
Du hast so ein Behind the Scenes oder die ersten 5 Minuten gibt's auf Disney Plus, weil das habe ich mit meinen Kids auch schon.
Ah, okay.
Also nicht gesehen, aber den im, wie nennt man das, im Banner habe ich's gesehen.
Okay, ja, dann habe ich mich getäuscht und dann werden wir ihn gucken, wenn er auf Disney Plus ist.
Film Sky. Nicht genau das Gleiche und vielleicht findet Leo das nicht so gut, aber meine Kids mögen gerne Red. Ist ein tierischer Flop, soweit ich weiß, für Disney. Da geht's um ein Mädchen in Kanada, so Ende der 90er Jahre, und die verwandelt sich in Panda. Hat auch sehr, sehr coole Gestik und Mimik.
Einen roten Panda, ne?
Genau.
Ja, den kenne ich, den.
Hey, der, also dieser Aufbau klingt erstmal irgendwie nach einem komischen Fiebertraum. Hey, ein kleines Mädchen verwandelt sich in Panda.
Ich fand den Film relativ schwach, aber ich weiß nicht, wie ihn Leo finden würde.
Und was machst du dann als Panda? Gehst du dann einfach selber in den Zoo?
Die May ist halt 12, 13 Jahre alt, ich weiß jetzt nicht mehr. Und dass Dean Panda wird und der Film heißt Turning Red, da geht's halt um die weibliche Blüte.
Mhm.
Verstehst du?
Mhm.
Und über den Kulturkampf.
Ja, gut.
Den Kulturkampf, also ich nehme mal an, das bestimmte weibliche Drehbuchautoren und das Ganze ist eher autobiografisch und darum, wie sie mit ihrer traditionell, ich glaube, chinesischen Mutter halt ein bisschen bricht, weil sie dann ein freieres Leben möchte, so auf die Art. So in etwa. Aber der hat ganz, ganz tolle Animationen. Und der resoniert natürlich ein bisschen härter mit meinen Töchtern. Beziehungsweise mit Theresa. Die versteht nämlich schon so ein bisschen, was mit Frauen vor sich geht. Also kann ja sein, dass das dann vielleicht nichts für Leo ist, weil er sich sagt, what the fuck? Warum ist das jetzt irgendwie interessant? Aber ich fand den auch ganz schön. Ich finde, der hat ein paar lustige Gags.
Okay, interessant. Also ich meine, ich habe den bestimmt auch schon mal gesehen, irgendwie, als ich durch Disney Plus durchgeflickt bin, aber ja, wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht tendenziell dran hängen geblieben. Insofern, wenn der ein oder andere bei euch das vielleicht auch noch nicht ist, aber eventuell auch ein paar kleine Mädchen im Haushalt hat, warum nicht, ne? Finde ich eine gute Empfehlung.
Auch schön ist Luca, falls du den noch nicht gesehen hast, Steve.
Doch, den habe ich gesehen und Leo auch schon. Der ist wirklich super. Ja, kennen wir beide.
Ich auch super. Diese ganze Atmosphäre da drin, so Italien-Urlaub. Oh.
Total schön, ja, der ist wirklich toll. Ich sehe gerade bei Disney Plus, dass Zoomania hier echt drin steht, richtig? Er wird angezeigt, auch als Film. Wenn du draufklickst, siehst du nur einen Trailer davon.
Genau.
Das ist ja ein Verarsche. Und wir haben uns schon drauf gefreut, ihn zu gucken. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Krass. Naja, it is how it is.
Man kann nicht immer gewinnen.
Nee, so ist es im Leben, ja.
Gut, gibt's sonst noch irgendwas? Wollt ihr noch einen Schwank aus eurem Leben loswerden, oder?
Naja.
Ist es jetzt hier so, also ohne jetzt die Betriebsgeheimnisse verraten zu wollen, irgendwie 2:12, ist bei euch der Saft raus, so?
Oh ja, ich bin nicht viel geschlafen, ich will mich gleich direkt hinhauen.
Steht zu Weihnachten richtig viel an?
Wir machen ganz normal mit Familie und am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen wir uns mit Freunden zum Gulaschessen.
Das ist interessant, ne? Weil irgendwie in meiner Familie ist das jetzt auch so aufgekommen wieder, dass man sagt, zweite Weihnachtsfeiertag geht man gemeinsam essen. Das scheint irgendwie ist das so ein Ding, was mehrere Leute auch durchziehen?
Boah, ich weiß, meine Familie findet das furchtbar. Die sind alle so richtig antisozial und möchten auch, dass keine Leute irgendwo hinkommen. Das hatten wir auch, Ashley und ich, bei unserer Hochzeit halt. Mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, die mögen nicht so gerne Outsider von der Familie und die separieren sich dann auch und setzen sich dann quasi in ihr eigenes Eck. Und ich und Ashley finden es wesentlich geiler, halt viele Freunde haben, Spaß haben, Leben genießen, hast du nicht gesehen?
Mhm.
Und wir haben richtig gute Freunde gefunden, halt im Kindergarten mit anderen Eltern, wie das halt so ist und bla bla bla. Klar.
Selbe Lebenssituation, schicke Energie. Ja. Na gut, klingt ja erstmal ganz nett. Dann möchte ich an dieser Stelle einfach noch natürlich darauf hinweisen, dass alle Leute auch in der Weihnachtszeit weiterhin ihre Vitamine zu nehmen haben. Denkt daran, das ist wichtig. Und solltet ihr es heute noch nicht gemacht haben, jetzt gerade eben während ihr diesen Podcast und diese Aussage von mir hört, nehmt gefälligst als nächstes direkt eure Vitamine. So, ich habe keinen Bock mehr, das euch die ganze Zeit einfach von Latz zu knallen. Aber wenn es nicht anders geht.
Ich möchte nochmal auf den 24.12. hinweisen, wo es für alle meine Patrons die erste Hälfte vom letzten Paladin geben wird. Und dann am 27. werden wir groß streamen. Da beginnt das Sauerkraut-Event, also das große WoW-Hardcore-Event von Mitashi und Papa Platte. Und Hand of Blood ist, glaube ich, auch einer der Schirmherren. Also die drei organisieren das ja. Ich will jetzt nichts Negatives sagen, ist egal. Was ich eigentlich sagen will, ist, ist die Premiere von meinem Hörspiel, kurz danach dann auch auf YouTube. Ich stricke mit unglaublich heißer Nadel da dran, weil Weihnachten ist und da hat man natürlich keine Zeit dafür. Das heißt, ich möchte das noch vor Weihnachten fertig bekommen. Und bin zwar mega müde, werde aber jetzt nach dem Podcast einfach weiter daran arbeiten, damit es rechtzeitig fertig wird. Und ich glaube, es wird richtig schön. Beim Reinhören bin ich immer ganz stolz darauf, dass wieder sowas Schönes geschaffen zu haben. Ja, war auch wirklich eine Menge Arbeit und die ist auch noch nicht beendet. Das Schneiden ist diesmal sehr mühsam, muss ich sagen. Ja.
Von nichts kommt ja auch nichts.
Ist so. Ja.
Dann an der Stelle ansonsten jedem Einzelnen der Zuhörerinnen oder Zuhörer möglichst frohe Weihnachten. Ne, macht's einigermaßen gut, einen schönen guten Rutsch. Lasst euch nicht verarschen oder wenn nur das kleine bisschen eben, das vielleicht noch einigermaßen okay ist. Genießt alles, haut euch ordentlich den Wanst voll. Beschenkt euch gegenseitig, lasst euch beschenken. Und wir hören uns dann hoffentlich, also vorausgesetzt auch, ihr habt da natürlich Bock drauf, im neuen Jahr dann in alter und auch neuer Frische dann wieder. Insofern, ja.
Guten Rutsch, frohe Weihnachten. Frohe Feiertage.